Yes, sir.
Let's go. All right, everybody out. 5 minute rest break. Come on, move. Everybody out. 5 minute rest break. Come on, let's go. Come on, 5 minutes. Everyone out. Let's go.
Some more. Last year, tried to steal the election, didn't you?
Yes, I did, Tom.
I wish you'd gone through with it.
Me too.
Hallo und herzlich willkommen an Bord der Bardos Kino Galactica. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Marie. Ja. Siehst du, und schon schlafe ich ein. Ich so, was will der jetzt? Pause. Ach, der wollte, dass ich meinen Namen noch nenne.
Das war jetzt aber auch erstaunlich geradlinig für mich und wenig kompliziert, weil normalerweise wirklich bringe ich mir da ja einen abzubeginnen, um irgendwie das Ganze so ein bisschen zu variieren inhaltlich. Und diesmal habe ich gedacht, ach komm, hier, frack it.
Ja, also sehr gut.
Lass einfach loslegen. Genauso wie es eben Battlestar Galactica Anno 2006 tat, mit dieser Doppelfolge, die wir ja großzügigerweise für eure Ohren da draußen auf zwei Bardos Kino Galactica Folgen gesplittet haben. Will heißen, wir reden jetzt über Precipice am Abgrund, die auf dem Papier zweite Folge der dritten Staffel, die aber im Original zumindest als abendfüllender Fernsehfilm versendet wurde auf Sci-Fi am 6. Oktober 2006. Aber hierzulande eben, ja, zweiter Teil einer Doppelfolge, wobei man auch hier, kleiner Spoiler vorweg, sagen muss, auch diese Folge endet mit einem Cliffhanger. Also, wir müssen uns wieder auf einen Mehrteiler einstellen. Wie gefällt dir das denn?
Offensichtlich.
Ist das okay für dich oder denkst du die ganze Zeit so, oh nee.
Wann kommen wir endlich zum Punkt? Ja, also ich war schon ein bisschen überrascht, dass das auch auf dem Cliffhanger wieder endete und ich dachte so, ah, verdammt. Und ich, also vielleicht gibt es ja sozusagen einen konkreten Abschlusspunkt wird es am Anfang einer Season bestimmt nicht geben. Mhm. Aber dass irgendwie doch so ein Zwischenstopp gesetzt wird oder so, vielleicht gibt es in der nächsten Episode. Aber ich habe tatsächlich mir von dieser Episode mehr, ich bin heute so englisch unterwegs, Conclusions.
Ja, ja.
Also
ja,
mehr Endresultate erwartet. Ich habe ja darüber mich beschwert, dass ich das Gefühl hatte, dass in der letzten Episode die ganzen Handlungen irgendwie so alle in der Luft hingen. Also das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Man hatte das Gefühl, diese Episode dient eigentlich nur dazu, um irgendwie schon mal die Schachfiguren in die richtige Position zu bringen, damit man am Ende dann quasi gewinnen kann. So. Und ich dachte, das kommt jetzt in dieser Episode, dass wir da irgendwie dann einen kleinen Erfolg bekommen und sehen, warum in der letzten Episode alles jetzt schon so in Ausgangsstellung gebracht wurde. Aber das war nicht der Fall.
Ja.
Also natürlich gab es konkret ein paar Dinge, die passiert sind, aber dieses Schachspiel, wenn wir bei der Metapher bleiben, ist es eine Allegorie? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, eine Metapher. ist noch nicht beendet. Das heißt, das geht noch weiter. Und damit hatte ich nicht gerechnet.
Ja, das macht er hier auf jeden Fall. Das ist sinnvoller, das hier zu gucken, als 90 Minuten, als 45-minütiger. Definitiv, ja, natürlich.
Also deswegen, ich fand es ein bisschen enttäuschend. Ich hatte mir mehr erwartet.
Oh ja, okay.
Mehr erwartet im Sinne von mit konkretem Abschluss, weil ich meine, wir haben ja schon eine ganze Menge bekommen jetzt diese Folge und ich muss auch sagen, ich war mal wieder verwirrt und ich weiß immer nicht, liegt es daran, dass es so kompliziert ist, liegt es daran, dass ich einfach nicht konzentriert genug geschaut habe, manchmal ist es ja auch das, oft ist es eine Kombination aus allem.
In den meisten Fällen, Britt-Marie, kannst du mich ja einfach fragen und ja, genau, manchmal habe ich sogar Antworten auch tun für dich. Ja.
Okay. Genau, okay. Also wir haben eine interessante, aber doch teilweise etwas komplizierte Story.
Ich finde, wenn man The Resistance, diese Webisodes vorab gesehen hat, macht es das Ganze ein bisschen leichter, weil wir natürlich dann in der ersten Hälfte dieses spielfilmlangen Abenteuers, über das wir letzte Woche gesprochen haben, dann eben weiß, wer Duck ist. Und in diesem Fall weiß man eben, wer Jammer ist, dieser Typ, der für die New Caprica Police arbeitet. Wovon wir natürlich nichts wissen oder fast nichts wissen, wenn wir diese Webisodes nicht gesehen haben. Weil die Charaktere haben wir, denen sind wir vorher schon begegnet, aber eben nur so im Vorbeigehen tatsächlich. Also das
wussten
so
wir, dass
glorifizierte
der für
Statisten,
die
ja.
Wir wussten zwar, dass der existiert und wer der ist, aber wir wussten doch nicht, dass der für die Polizei.
Na, wir wissen spätestens dann hier, wenn Cavill auf ihn zugeht und sagt, so, jetzt mal alle einbuchten.
Okay, ja gut, das stimmt.
Das ist ja relativ klar. Und ich glaube, wir kriegen sogar noch ein Close-Up auf dieses Badge, was er da im Oberarm trägt.
Weil ich fand das dann doch überraschend. Ich dachte, Moment mal, habe ich es verpasst? Seit wann ist der bei der Polizei? So, hä? Ja, okay.
Ja, so ist das. Allianzen sind hier shifty auf Caprica. Ich glaube, ich habe bereits...
Ja, aber also habe ich das jetzt richtig gesehen? Weil, also das war zum Beispiel, obwohl jetzt greife ich schon wieder vorweg. Ich frage dich das nachher, okay, wenn wir an der Stelle sind.
Ich kann vorweggreifen hier mit deinem bezüglich deines Bedürfnisses nach einer Katharsis, nach einer Auflösung, nach einem Abschluss am Ende einer Folge, und die verraten, dass die nächste Folge, über die wir sprechen, in der kommenden Woche Exodus Teil 1 heißt. Also, mach dich auf was gefasst.
Okay, wiederum. Aber ich wollte gerade sagen, wenn das Exodus, aber dann, jetzt kann man wieder spekulieren, Exodus nach dem Sinne von, wir verlassen diesen Planeten endlich und sind wieder auf Schiffen unterwegs, oder wirklich Exodus im Sinne von biblisch, das wäre ja dann schon wahrscheinlich, wow.
Ja, okay. Die Menschen sind sehr gläubig, ja.
Und natürlich, klar, wir haben ja schon die ganze Zeit darüber gesprochen, dass auch schon in der ersten Staffel und so weiter, dass hier ja immer wieder Parallelen gezogen werden, wenn wir jetzt uns den christlichen Glauben anschauen mit Moses.
Ach so.
Ich musste gerade meine biblischen Namen innerlich durchgehen. Wer war nochmal von welcher Geschichte und dem Auszug der,
Israeliten?
Israeliten, dankeschön. Ja. Oh Gott. Ich bin ganz schlechter Christ.
Der Religionsunterricht ist lange her.
Vor allen Dingen, ich musste gerade so schmunzeln, also aus Ägypten so. Und da würde ja Exodus auch zu passen. Aber ich musste gerade nur, innerlich musste ich ein bisschen lachen, weil ich dachte, das müssen wir nochmal üben, weil nächstes Wochenende hat mein Patenkind Konfirmation. Und also ich meine, ich muss jetzt da nichts aktiv machen, ich bin nur anwesend. Aber ich sollte vielleicht doch ein bisschen mich nochmal vorbereiten. Ich sollte nochmal die Bibel lesen bis dahin. Oder vielleicht muss ich einfach nur mehr Battlestar Galactica gucken.
Nee, bitte nicht, sonst rutscht bei der Messe sowas raus wie den Göttern sei Dank. Und dann,
genau.
Dann
hattest
du aber ein paar erstaunte Blicke, glaube ich, ja.
Ja.
Nee, lieber nicht.
Naja, ich bin ja nur, wie gesagt, ich bin nur anwesend und gratuliere und ja.
Ach ja, Battlestar Galactica Pause bis nächstes Wochenende, würde ich mal sagen, für dich, da bitte nichts rausrutscht. Ja. Sonst wirst du noch irgendwie als Heidenkind oder als...
Wobei, also ich bin ehrlich gesagt, habe ich noch, glaube ich, mit die besten Voraussetzungen, weil wir sind mehrere Pateneltern sozusagen und eine ist nicht mehr in der Kirche. Und dann dachte ich mir, da bin ich auf jeden Fall noch in den Augen der Kirche auf jeden Fall noch besser positioniert. Wobei mir persönlich ja egal, aber...
Ich bin in einem erzkonservativen Umfeld aufgewachsen. Meine Eltern- und Großelterngeneration kommt aus Ostwestfalen, eine sehr, sehr katholisch geprägte Ecke nach meinem Wissen. Und dann bin ich eben im ländlichen Bayern dann groß geworden. Die Franken tun sich immer ein bisschen schwer damit, offiziell zu Bayern gehören zu müssen.
Ja, ich weiß.
Möchten sie eigentlich nicht, aber es ist natürlich technisch Bayern so oder so. Unterfranken ist auch eine stark katholisch geprägte Gegend. Und ich bin irgendwann aus der Kirche ausgetreten, kurz nach dem Abi. Und ich durfte tatsächlich auch meinen zumindest Großeltern nicht verraten. Da gab es dann tatsächlich hier eine Ansage seitens meiner Tante, dass ich aus der Kirche ausgetreten sei. Sie meinte also, lass bitte deine Oma und deinen Opa den Weg alles Irdischen gehen und irgendwie genau eines Tages den Löffel abgeben, ohne dass die erfahren müssen, dass du aus der Kirche ausgetreten bist. Also ich durfte das nicht sagen. Auch nicht bei Messen oder irgendwas. Also ich musste immer dabei sitzen.
Wow.
Ich habe da einfach die Klappe gehalten, meinem Vater unser. Aber,
aber ich meine, natürlich können wir ja darüber diskutieren, weil also nicht mehr in der Kirche sein bedeutet ja nicht, dass du nicht mehr gläubig bist, aber das ist natürlich eine ganz andere Diskussion.
Ich bin nicht mehr gläubig, nein. Aber
das
spielt hoffentlich für die Qualität dieses Podcasts und dein Empfinden mir gegenüber keine Rolle.
Ja, aber deswegen musste ich gerade eben so schmunzeln, weil ich dachte, wie gesagt, das müssen wir nochmal üben. verstehe. So, also Exodus. Und dann auch wieder Exodus 1 und dann wird es ja auch wohl Exodus 2 geben, das heißt, ich kriege immer noch keine Conclusion nächste Woche. Aber okay.
Vielleicht, wer weiß. Aber diese Woche erstmal A Precipice am Abgrund, Regie Sergio Mimica Gisant, den hatten wir schon häufiger. Prominenter Second Unit Regisseur für Steven Spielberg, öfter schon angesprochen, und Buch wiederum Ronald D. Moore, der eben auch, das hat man bereits erwähnt, Emmy nominiert war für diese Doppelfolge, aber leider verloren hat gegen die Sopranos.
Ja.
Das ist nicht ehrenrührig, muss man sagen, gegen die Sopranos
zu verlieren. Also wie gesagt, die Sopranos waren ja auch großartig. Und tatsächlich ist es aber auch so, ich muss ja auch sagen, also ich meine, Sci-Fi hat ja historisch gesehen immer einen schweren Stand gehabt. Also, dass die überhaupt nominiert worden sind für sowas wie ein Emmy für ein Drehbuch, das ist ja schon ein kleines Wunder. Also normalerweise, wenn Sci-Fi-Serien überhaupt nominiert werden für sowas wie einen Emmy oder so, dann ist das immer nur für Make-up oder Kostüme, weißt du, also oder irgendwie technische Errungenschaften. Also wirklich mal für eine Story oder aber tatsächlich mal für eine schauspielerische Leistung. Also gibt's halt fast gar nicht.
Ja.
Und tatsächlich bin ich ehrlich gesagt noch bitter, was die eine oder andere Star Trek-Serie angeht, dass da einfach bestimmte Schauspieler nicht nominiert worden sind, weil man halt einfach keine Sci-Fi-Schauspieler nominiert. Und aber ich verstehe auch nicht, warum sich das zum Beispiel in der Sci-Fi nicht ändert, weil es scheint sich ja jetzt doch offensichtlich geändert zu haben, was jetzt zum Beispiel so Horrorfilme angeht. Also dieses Jahr bei den Oscars hat ja wie heißt die Madison? Hat,
Amy Madigan für Weapons.
Amy Madigan hat auch einen Oscar bekommen für ihre Rolle in
Weapons, beste Nebenrolle.
Ja, und das ist ja auch ein Horrorfilm. Und also Thriller-Horror, wie auch immer. Aber vor, ich sag mal, 10 Jahren oder 20 Jahren oder so, war das nie im Leben möglich gewesen, dass sowas, also dass ein Horrorfilm.
Ja gut, man könnte argumentieren, Schweigen der Lämmer ist schon ein Horrorfilm und beide Hauptdarsteller haben Oscar gewonnen. Aber
okay, gut.
Und aber das Drehbuch und der Regisseur und der Film.
Aber es scheint ja offensichtlich da jetzt so ein bisschen offener zuzugehen.
Ja.
Und das würde ich mir auch mal wünschen für Sci-Fi-Serien, aber offensichtlich ist es nicht der Fall. Und da bin ich immer noch, wie gesagt,
fast, das können wir gerne aufmachen.
Ja,
vielleicht aber auch nicht. Ich weiß,
entschuldige bitte, ich wieder Fässer auf, aber deswegen freue ich mich, dass er zumindest
hier für Emmy nominiert war. Ich finde das Thema unglaublich reizvoll. Und du hast ja komplett recht, Genreserien haben einen schweren Stand. Ich meine, rückblicken, guck mal auf die ganze Geschichte der großen Awards, der Academy Awards, der Emmys und denkt sich im Nachgang, warum hat der nicht und die nicht? Und gute natürlich PR-Kampagnen. Ich meine, alleine dieses Jahr, mit Blick auf das, was die The Pit Crew da abgezogen hat, unabhängig davon, ob das jetzt eine gute Serie ist oder nicht, das war einfach von HBO und von dem ganzen Produktionsteam eine so super orchestrierte PR-Kampagne. Ich dachte, selbst wenn die Serie mittelmäßig ist, und keine Sorge, das ist sie nicht, die haben super gute Chancen, einfach weil das so professionell gemacht ist. Und dann ist eben sowas wie Sci-Fi, die sind eben immer so ein bisschen hemdsärmelig unterwegs und die hatten eben auch, die haben eben auch den Ruf, nicht immer so richtig gute Sachen zu machen. Die haben schwerer.
Ja, aber dann sind aber auch wieder ganz geniale Geschichten dabei. Und aber was ich übrigens gerade sagen wollte und dann apropos Politik und so, also zum Beispiel jetzt für die Emmys, nur ganz kurz als kleine Anekdote, dann bin ich auch schon wieder weg von The Pit, weil aber Sean Hattersey zum Beispiel, der ist ja eigentlich Gaststar. Der ist ja nicht im festen Ensemble.
Ja.
Und letztes Jahr wurde er als Gaststar nominiert und hat auch gewonnen.
Ja.
Und dieses Jahr wurde er wieder nominiert und ursprünglich sollte er erst als Gaststar nominiert werden. Dann ist aber entschieden worden von HBO, zumindest wird uns das so gesagt, dass HBO das entschieden hat, dass er jetzt als Supporting Actor also nominiert wird. Was ja bedeutet, dass eigentlich sind das Nominierungen, die eigentlich nur die Cast-Leute bekommen.
Aha.
Aber ich meine, ganz ehrlich, der ist quasi schon inoffiziell Cast. Nichtsdestotrotz konkurriert er jetzt aber tatsächlich mit zwei anderen Schauspielern aus The Pit. Das heißt, die haben drei Nominierungen in der Kategorie Supporting Actor. Und schwierig. Und das
schwierig,
ist halt eine politische
Entscheidung. Kannibalisiert oder gegenseitig da auskancelt.
Genau. Ja. Zumindest sehe ich das so. Ich meine, wahrscheinlich wird sich dann HBO denken, je mehr, desto besser. Wobei ich auch immer finde, je mehr und du verlierst, desto größer die Schande, weil du hättest eine Chance gehabt von 3-1 und hast dann trotzdem verloren, weißt du? Naja, aber egal.
Rückblickend, ich meine, dafür sind wir beide ja Medienprofis genug und haben das eben auch schon über Jahre und Jahrzehnte verfolgt, ist es dann auch von größtmöglicher Irrelevanz, wenn man so auf den popkulturellen Nachhall, die Bedeutsamkeit von Serien guckt. Ich weiß gar nicht, warum, in welchem Kontext und ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin, aber ich bin wieder auch in so ein Wiki-Wurmloch gefallen diese Woche und habe mich durch die Biografie von Angela Lansbury gelesen. Und die war zum Beispiel für Mord ist der Hobby so der absolute Quotenbringer, ich glaube damals CBS, NBC, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, die war für jede einzelne der 12 Staffeln, die es da insgesamt gibt, Emmy nominiert und hat kein einziges Mal gewonnen. Und trotzdem wird natürlich jeder rückblickend sagen, sie ist wahrscheinlich einer der größten oder der größte weibliche TV-Star ihrer Generation gewesen.
Ja.
Und wie gesagt, kein einziges Mal gewonnen und 12-mal nominiert.
Aber es ist schon irgendwie geil, oder, wenn du sowas gewonnen hast, auch wenn wir am Ende wissen, dass das natürlich keine Qualitätsauszeichnung ist.
Na klar.
Für etwas. Aber es ist schon irgendwie geil, wenn du dann irgendwie vorgestellt wirst und bist auf irgendwelchen öffentlichen, offiziellen Veranstaltungen und dann wirst du vorgestellt mit Emmy-Gewinner oder Oscar-Gewinner oder so. Ich meine, das ist schon irgendwie geil.
Ja, natürlich. Ja, klar. Ja,
aber also gut, Ron Moore hat ja gewonnen, aber wie gesagt, ich finde, gegen die Sopranos zu verlieren, war nominiert, wollte ich sagen, aber gegen die Sopranos zu verlieren, das ist, wie gesagt, völlig in Ordnung. Also da hätte man, es hätte auch schlimmer ausgehen können.
Ja, doch in einem wirklich schweren Jahr, also wenn man gegen die Sopranos aufgestellt ist, weil wie gesagt, das war die letzte Staffel der Sopranos, Made in America, und tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt schon eine quasi legendäre Serie und keine Chance, wirklich.
Ja.
So. Precipice am Abgrund. Teil 2, wenn auch nicht so benannt, von 2. Oder eigentlich auch nicht, weil endet auch wiederum offen. Wir haben im weitesten Sinne 3 Handlungsstränge und die nehmen unterschiedlich viel Platz ein. Und wir beginnen einfach mal mit dem, der, ich glaube, am besten isoliert zu sein scheint vom Rest der Storylines und auch am kürzesten gefasst ist, nämlich die Geschichte rund um Kara und ihrer Tochter. Die kommt dann nämlich rein in die Handlung. Damit hat, glaube ich, keiner von uns, ich damals nicht und du wahrscheinlich heute nicht, gerechnet. So von wegen,
korrekt.
Guck mal, hier, wir haben hier übrigens die Eierstöcke entnommen. Du erinnerst dich vielleicht, da haben was ganz Cooles damit gemacht.
Also, aber Eierstöcke oder Eier? Ich bin verwirrt. Eigentlich nur die Eier, oder? Aber egal.
Ovaries, ja. Sind das nicht die Eierstöcke?
Ovaries sind die Eierstöcke, hast du recht.
Ja.
Hä? Aber die können doch nicht ihre komplett, dann wäre sie ja jetzt unfruchtbar.
Ja.
Egal. Details. Aber auf jeden Fall,
nicht?
Ja, da war dann plötzlich diese Tochter.
Ja.
Sehr, sehr, auch noch ein ganz niedliches Kind. Das ist ja immer das Schlimme, wenn die dann auch noch so niedlich sind, so klein und blond und hübsch und nett und ach. Ja, und ich meine, also das
soll
war
ich kurz
eine
vorlesen?
Sehr gute. Ja, natürlich, entschuldige.
Kein Problem. Kara wird von Lioben mit ihrer Tochter überrascht, die angeblich mit den ihr auf Caprica entnommenen Eierstöcken gezeugt wurde. Sie verweigert zunächst jede Kontaktaufnahme mit der kleinen Casey und kümmert sich erst um sie, als diese sich beim Spielen verletzt. Am Krankenbett des Mädchens erlebt Kara einen Gesinnungswandel und betet zu den Göttern für die Gesundung oder Genesung des Kindes. So. Und jetzt wieder du, Entschuldigung. Das war deine Wasser-App.
Nee, du hast ja recht. Ich war so in der Story schon drin, dass ich quasi schon direkt anfangen wollte. Also zum einen, Kara ist die Mutter, aber Leoben ist der Vater.
Ja, ja. Das habe ich mal weggelassen, weil it's complicated.
Oh, okay. Also derjenige, der sie quasi gefangen hält und die ganze Zeit ja versucht, sie irgendwie zu verführen, mehr oder minder mit Gewalt. Und sie sich ja da immer querstellt. Und sie ist ja am Anfang auch sehr abweisend. Also sie sagt ja, das ist kein Mensch, sondern das ist ein Ding.
Ja.
Also sie spricht ja auch von S und einer Maschine. Und ich weiß ja gar nicht, ob die überhaupt menschlich ist. Und Leomi ja dann halbmenschlich und so weiter. Mhm. Aber ich meine, de facto, und das wissen wir ja mit diesen ganzen Breeding-Farmen und so weiter, es war ja im Grunde eine Vergewaltigung. Also es sind ja Kinder gezeugt worden, ohne dass sie das auch irgendwie, also dass sie da eine Hoheit hatte über ihren Körper, über die Entscheidung und so weiter. Und jetzt ist da das Resultat dieser Vergewaltigung, was natürlich auch, wie gesagt, nur also zwei Dinge sein kann. Entweder nimmt man sie an oder nicht. Und in dem Fall lehnt sie zuerst einmal ab, was ich ja durchaus verständlich finde. Und dann am Ende nimmt sie ja an nach diesem vermeintlichen Unfall. Und ich persönlich bin ja der Überzeugung, dass Leom hier einfach sie von vorne bis hinten emotional manipuliert hat, dass dieser Unfall auch kein Unfall war, der einfach so passiert ist, sondern dass das alles also geplant war, weil ich meine, wie kann man jemand besser emotional manipulieren als so?
Ja.
Und am Ende kriegt er ja dann offensichtlich auch, was er will. Er hat ja die ganze Zeit versucht, dass sie ihm irgendwie, also dass sie ihn positiv sieht oder ihm entgegenkommt in irgendeiner Form. Und ehrlich gesagt fand ich das auch sehr verstörend, als sie am Ende dann, also am Bett dieses Kindes betet und aber dann seine Hand nimmt. Das verstehe ich nicht. Ich
das
kann verstehen,
ist der schockierendste Augenblick der Folge,
warum
also in diesem
sie ihre Hand nimmt, also warum sie das Kind anfasst und so, das verstehe ich alles. Aber das ändert ja nichts daran, dass er ein Arsch ist und warum sie dann seine Hand nimmt und auf ihn zugeht, das verstehe ich nicht. Aber vielleicht kann sie das im Kopf nicht separieren.
Ich finde es richtig gut, ehrlich gesagt, dass du gleich darauf einsteigst, weil das wäre die Frage gewesen, die ich ganz oben auf meiner Liste gehabt hätte. An dich.
Sorry, ich bin schon
nein, überhaupt nicht, weil ich glaube, das ist der interessanteste Aspekt. Und ich habe mich auch gefragt, wie nimmst du das wahr? Ist man dann doch irgendwie auch, wenn man keine eigenen Kinder hat, schon so in dem Mindset, egal ob, also als, ich meine, jeder von uns ist irgendwann, außer man ist unfruchtbar ab Lebensbeginn oder eben aus sonstigen Gründen irgendwie nicht willens oder fähig, Kinder zu kriegen, irgendwo potenzieller Mutter, potenzielles Elternteil. Wir können es zur Zeit lang unseres Lebens und irgendwann eben nicht mehr so. Das
wobei
heißt,
du natürlich grundsätzlich auch einen Mutterinstinkt haben kannst, ohne dass du
Ich wollte gerade sagen, es ist unseren Genpool als Menschen eingebacken, dass wir uns um andere Menschen sorgen, außer man ist der komplette Sozi oder Psychopath.
Ja,
so. Oder medizinisch ist es eben nicht möglich, einem Kinder zu kriegen, wie auch immer. Aber ich habe mich eben auch gefragt, wie ist dein Blick darauf, auf, dass eben Kara plötzlich sich so schnell in diese Mutterrolle einfindet, nachdem eben die Lage eskaliert und sich das Kind verletzt, bis hin eben zu dem Punkt, wo sie, zumindest hat es im Moment so für uns den Anschein, sogar Leoben quasi als, nicht als ihren Partner, aber zumindest als die Vaterfigur akzeptiert und die ganze Familie so als, ja, als familiäres Bündnis in diesem Moment. Ich fand das auch komplett irritierend, da habe ich auch gefragt, ist das psychologisch nachvollziehbar? Ist das komplett rückschrittig hier von den Autoren oder in dem Fall von Ronald D. Moore, so darauf zu blicken, so wegen so, in jeder Frau steckt eigentlich eine Mutter, die nur darauf wartet, irgendwie in diese Rolle zu geraten.
Das ist aber auch schon wieder so wahnsinnig konservativ.
Ja, ja, ich sage ja, ist das super rückschrittig? Oder ist das irgendwo, was macht diese Situation mit ihr? Weil so wie sie da steht, finde ich auch, ist es überraschend. Kein Wunder, dass sie das die Hand des Kindes nimmt, weil, wie gesagt, das ist ein verletzliches Lebewesen und das steckt in den meisten von uns einfach solche Personen, Menschen, Lebewesen, müssen ja nicht unbedingt Menschen sein, auch zu beschützen. Aber dass er die Hand nach von Leoben greift, fand ich auch.
Ja, wie gesagt, das ist mir ein Rätsel. Also ich meine, man kann natürlich versuchen, Dinge zu erklären. Also zum einen ist es ja so, und ich weiß nicht, ob ich mich da falsch erinnere, aber in der Webisode, ganz am Anfang, da gibt's doch die Szene zwischen dem Chief und seiner Frau, die ja schwanger irgendwie, nee, andersrum, nicht die Chief, wer war das denn? Ach nee, zwischen der Frau, die dann gestorben
ja,
ist und ihrem Mann, genau, und die reden ja darüber, also die eine hat ja schon ein Kind und die zwei reden ja auch dann darüber, dass sie Kinder kriegen wollen.
Ja.
Und dann war ja der Schnitt auf Kara, die dann Sam irgendwie, der ja da rumhustet, aber trotzdem sein Spielchen spielt und so. Und hatten
das
die
war aber
nicht
in den Webisodes. Also du wirfst es immer zusammen. Ach, das war am Ende der zweiten Staffel.
Also auf jeden Fall, ich erinnere mich an eine Szene, von der ich mir unsicher bin, ob ich mich wirklich dran erinnere oder ob ich mir die einbilde. Und zwar hatte nicht Kara und Sam die kurze Diskussion darüber, hat Kara nicht irgendwie gesagt, und dann können wir ja vielleicht, also dann kam ja irgendwie, sie sind verheiratet, wir so alle, sie sind verheiratet, und kam dann nicht irgendwo so als Nebensatz so nach dem Motto, ja, und dann können wir ja vielleicht auch eine Familie gründen, also irgend so ein Halbsatz?
Ich
oder habe ich das
nicht
falsch in Erinnerung?
Ich glaube nicht.
Ich bilde mir das ein, das kann gut sein.
Ja.
Weil ich hatte nämlich gedacht, okay, wenn man sozusagen, ich psychologisch gesehen, es geht mir zu schnell, aber ich meine, gut, wir haben hier ein 45-minütiges Episoden-Arc, da muss das halt innerhalb der Episode passieren. Grundsätzlich geht mir das zu schnell, dass sie da eben auf das Kind dann auch zugeht, aber das kann ich noch irgendwie nachvollziehen.
Okay.
Weil man halt sagt, okay, gut, also das ist dieser mütterliche Instinkt, der da vielleicht rauskommt und so, dass sie dann auch gleich sie Honey nennt und so, also da war ich so ein bisschen so, das war mir alles ein bisschen zu schnell und zu viel. So. Aber und dass sie dann aber, wie gesagt, Leoms Hand nimmt, das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Das Einzige, was man hier vielleicht spekulieren könnte, wäre, dass sie halt für das Kind, das war nämlich mein erster Gedanke, dass sie für das Kind versucht, so eine heile Welt darzustellen. So nach dem Motto, hier ist Mama und Papa, weißt du, also beide quasi.
Oh, dafür ist das Kind aber zu wenig bei Bewusstsein, würde ich argumentieren.
Ja, und ich dachte mir nämlich auch, mir war das, also
ich weiß nicht. Und vor allem zu klein. Also das ist ja vielleicht irgendwo zwischen ein und zwei Jahre alt.
Aber vielleicht ist es tatsächlich auch, aber vielleicht ist es auch sowas Unterbewusstes. Also bei Kara zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, psychologisch irgendwie so auf einer Psychoebene. Ich könnte mir durchaus vorstellen, aber das ist jetzt nur mein 2-Cent-Küchenphilosophie. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie, weil sie selber eben keine gute Kindheit gehabt hat, soweit wir das nachvollziehen könnten, eben sehr problematische Mutter und nicht vorhandener Vater und so weiter, dass sie halt vielleicht irgendwann im Stillen sich gewünscht hat, Mensch, und ich würde ja gerne vielleicht dann auch Kinder haben und dann mache ich es besser. So.
Aha.
Also, dass sie halt dieser Drang danach eine bessere Kindheit zu bieten als die sie selbst gehabt hat. Und da eben dann versucht, irgendwie unbewusst so eine heile Familie aufzubauen. So nach dem Motto, ja, ich und der Papa und das Kind und so. Aber ganz, also dass man da in so einer Illusion drin steckt, eine Disillusion vielleicht auch. Aber das war ganz ehrlich, also rein von einem Storytelling her war mir das zu viel und unglaubwürdig.
Ja, ich verstehe das.
Zumindest was ihn angeht, nicht was das Kind angeht. Fürs Kind ging es mir ein bisschen schnell, aber wie gesagt, das ist dem, ich glaube, dem zeitlichen Aufwand geschuldet, den wir haben.
Ja, genau, bei einem gewissen Zeitdruck. Ich hoffe, ich erinnere mich auch nicht falsch. Ich von wegen, hier Sam, wir wollten doch Kinder haben, jetzt hast du eine Lungenentzündung, weil du dich wieder irgendwie nicht ordentlich angezogen hast und zieh doch mal einen Schal an, Junge. Oder so. Nee, also das, ich hoffe, ich habe das nicht verpasst, aber ich bin mir ziemlich sicher, so eine Szene gab nicht.
Ja, ja, genau. Nein. Wenn ich mich dran erinnere, gucke ich nochmal rein nächste Woche. Aber da ich ja sowieso alles durcheinander schmeiße, Webisodes und Episode und was nicht alles, kann das durchaus sein, dass ich mir das einbilde.
Ich würde jetzt einfach mal behaupten, obwohl ich mich nicht konkret daran erinnere oder konkret daran nicht erinnere, ich glaube Kara Thrace, also Starbuck ist nicht die Persönlichkeit dafür, für einen Kinderwunsch, vor allem in dem Alter. Ich glaube, sie spielt schon mehr oder weniger ihr Alter, das Alter der Schauspielerin, nämlich Mitte 20. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in der Position, der sie ist, nämlich Viper-Captain und irgendwie führt ein Kampfgeschwader an und sie ist ja Soldatin, da also zu dem Karrierezeitpunkt darüber nachdenkt, in quasi Mutterschutz zu gehen im weitesten Sinne. Also.
Ja, aber ich kann mir halt durchaus vorstellen, also wenn dann alle jetzt um sie herum Kinder bekommen und ja auch die ausgerufene Politik ist, zeuget und mehret euch.
Ich verstehe, ja.
Ja, aber klar, stimmt schon. Hier ist ein ganz penetranter Vogel. Ich weiß gar nicht, ob man den im Hintergrund hört. Falls man den im Hintergrund hört, sorry. Ein ganz penetranter, lauter Vogel vor der Tür, der die ganze Zeit tiep, tiep, tiep.
Okay, okay.
So, genau, aber das war...
Ja. Das ist dieser Handlungsstrang. Du hast viele schon erwähnt, dass ich, was ich glaube ich auch nochmal zur Sprache gebracht hätte, und ich gehe da komplett mit konform. Ich glaube, basierend auf dem, was wir hier sehen, müssen wir davon ausgehen, dass dieser Unfall der kleinen Casey nicht ganz zufällig zustande kam. Es wirkt ein bisschen...
Sehr convenient, zufällig.
Ja, es wirkt sehr gefährlich.
Die Treppe runter,
genau, ja.
Es war auch so komisch, ist sie die Treppe eigentlich hochgefallen? Sie lag da.
Nein,
also,
wir wissen es nicht. Kara geht ins Badezimmer, steht kurz vor einem nervlichen Zusammenbruch, kommt wieder raus und dann liegt die Kleine eben da auf der Treppe.
Ja, und sie hat auch nicht gebrüllt und nicht geweint.
Nein.
Und aber also und auch beim Fallen nicht gebrüllt. Also das ist alles sehr suspekt.
Ein sehr stilles
und,
Kind, ja.
Ja, und die Tatsache auch, dass dass das quasi passiert, während sie nur wirklich ganz kurz im Bad ist. Hm. Also wie gesagt, ist sehr, sehr passend. Plus, wenn es wirklich eine komplett manipulierte Situation war durch Leoben, was ich vermute... Und dann ist es ja ziemlich grausam oder wie sagt man, rücksichtslos, sich eines Kindes so zu bedienen. Also, dass man das Kind absichtlich verletzt oder sich verletzen lässt, um Kara dann so zu manipulieren. Und also das ist wirklich nur, so schön, wie Sie es auch gesagt haben hier in der Folge, die Zylonen sehen Menschen nur als Assets, also nur als Werkzeuge sozusagen, die sie nutzen können. Und so ist es ja dann hier auch mit der Tochter. Also von wegen irgendwie emotionale Bindung an das eigene Kind oder so, nichts da, sondern einfach nur ein Werkzeug, das hier genutzt werden kann, um Kara zu manipulieren. Und dann aber natürlich auch immer noch die Frage, ist es wirklich Karas Tochter?
Ich also wollte sagen, das war die nächste Frage, die ich dir gestellt hätte.
Ja, okay. Genau. Okay. Ist ja schön, dass wir da gleich denken.
Ja, weil das lässt ja auch die Folge ja offen. Also wir können schon davon ausgehen, dass das alles nicht ganz zufällig passiert ist mit dem Treppensturz. Aber ist das wirklich Karas Tochter? Ich meine nur die Tatsache, dass Lee oben sagt, guck mal, sie hat deine Augen. Wie ganz die Mutter.
Und sie ist halt blond. Ja, genau.
Genau.
Ich habe mich auch gefragt, das hatte ich irgendwie vergessen, aber ich glaube, wir wissen doch, dass auch Halbzylonen doch, wenn sie getötet werden, wieder auferstehen können. Oder das haben wir doch bei Sharon, oder nicht?
Sharon ist keine Halbzylonen.
Ach stimmt, nee, ihre Tochter ist Halbzylonin, so
ja,
war's.
Richtig.
Ach
genau.
Ja, aber
nee,
wie ist es bei Halbzylonen? Da wissen wir gar nicht, ob die wieder auferstehen können, oder?
Nein, werden sie nicht, nein.
Okay, weil ich dachte nämlich noch, na gut, wenn das Kind dann zufällig sterben sollte, halb so wild, wir holen ihren Geist quasi einfach in einen anderen Körper rein.
Im Falle der kleinen Casey wissen wir das nicht, wenn es denn eben so ist. Also wenn die wirklich irgendwann mal auf so einem Resurrection-Ship war und die wahrscheinlich irgendwo die da eingespeist haben, ihre Daten hinterlegt haben, ihren Genpool, wie auch immer, da archiviert haben, dann, ja, wer weiß, kann ja sein. Also ich möchte jetzt auch nichts verraten. Aber im Falle von Sharons Tochter, von deren Existenz ja mittlerweile auch keiner mehr weiß, außer ein paar Eingeweihte. Die definitiv nicht. Weil woher, wie sollte die wiedergeboren werden, die kleine Hera? Also, weil weiß ja keiner von ihr. Die ist irgendwo versteckt da auf New Caprica. Ja, wenn die stimmt,
das
ist sie
alles,
weg.
Ja, also ganz ehrlich, ich fand diese Folge in vielerlei Hinsicht etwas verwirrend.
Okay.
Nicht zuletzt die ganzen Zylonen, auf die wir dann noch zu sprechen kommen. Aber ja, also das war auch schon mal was in der Kara.
Okay.
Storyline und Kara und dann heißt sie ja noch Casey, wo ich noch so dachte, dann haben sie auch extra noch einen Namen genommen, der so ähnlich klingt wie der Mutter, damit wir auch vollends durcheinander kommen. Kara, Casey,
Ja. Ich wollte kurz noch im Kontext dieser Sattelchance erwähnen, dass ich die Inszenierung ganz hübsch fand, ehrlich gesagt. Das ist so, es ist eine Kleinigkeit, aber ich fand diesen Moment, in dem eben Katie Sackhoff, die Schauspielerin von Cara Thrace, dahinter dieser Absperrung, hinter diesem Gitter da sitzt, dass die quasi diesen Treppenaufgang da einrahmt. Ich fand es eigentlich ganz cool gelöst, so von der Inszenierung, von dem Framing einfach, sie so dahinter zu zeigen, als jemand, die sich wirklich da quasi versteckt vor der Situation, weil ja, sie stimmt. komplett übersteuert, überladen einfach ist mit dem, was das so, ich meine, ich stelle, das ist ja einfach psychologisch, was sie durchmachen müssen, ja einige eben wirklich schwer auszuhalten, also überhaupt da in diesem Apartment eingesperrt zu sein mit diesem Zylon, den sie immer wieder umbringt, der dann wiedergeboren wird und sie musste da quasi nachts neben der Leiche hocken, das Typen, den sie gerade umgebracht hat, während sein Klon da rumläuft und sagt, komm doch zu mir nach oben ins Bett. Ich meine, das ist schon schwer genug, aber dann bringt der Typ eben auch noch ein Kind an und sagt, hier übrigens ist deine Tochter, die haben wir aus den Eierstocken geformt, die wir in eine andere Frau eingepflanzt haben. Ja, ist ja auch alles verzeiht lang her. Ne? Genau, wir haben, ein Jahr ist das Settlement of Caprica her, da sind weitere 4 Monate vergangen, haben wir ja erfahren. Mhm. In der Zeit ist eben auch Tom Zarek inhaftiert worden, Ty hat sein Auge verloren. Also es sind seit diesen Ereignissen auf der Farm, in dieser Episode The Farm, ungefähr 1,5 Jahre vergangen oder circa
2 Jahre, genau.
Und dann
haben die
wahrscheinlich auch den ganzen Prozess, ja, und du musst auch,
also ich muss gerade sagen, also wenn wir von der regulären Schwangerschaft ausgehen, dann dauert die auch 9 Monate. Also ich meine, okay.
Vielleicht haben die Zylonia Möglichkeiten, die zu beschleunigen. Wer weiß, ja,
you never know, genau.
Aber stimmt, das Kind dürfte eigentlich, wenn es so nach menschlichen Maßstäben ginge, höchstens 1 Jahr alt sein und das wirkt
aber
erstaunlich
reif. Aber das war doch deutlich älter, oder? Ich meine, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine eigenen Kinder, deswegen finde ich es immer so schwer einzuschätzen.
Ja, ich hätte das Kind auch mindestens auf 2 geschätzt. Ich hätte es auch mindestens auf 2 geschätzt, ja. Also ein Kind, das so gerade geht und wobei, ja, genau, es fällt ja die Treppe runter.
So viel Haar. Wobei, das heißt nichts, weil es gibt ja auch Kinder, Babys, die werden mit Haaren geboren, aber es ist schon, ja, genau. Aber egal, also ja. Aber das war zumindest schon mal ein guter Plot-Twist. Damit habe ich nicht gerechnet.
Weiter im Text, wir gehen an Bord der Galactica und dort entscheidet Admiral Adama gegen den Widerstand seines Sohnes Lee, Sharon Agathon, den Einsatz leiten zu lassen, der die Galactica-Crew und die Widerstandskämpfer auf New Caprica zusammenführt. Nach dem Zusammentreffen der beiden Gruppen auf dem Planeten werden sie von zylonischen Centurions attackiert, da Alan Ty von Cavill gezwungen wurde, die Pläne der Widerständler zu verraten. Und auch das bleibt ein offenes Ende. Wir sehen ein Feuergefecht und dann verlassen wir diesen Handlungsstrang.
Ja, auch hier habe ich mehrere Anmerkungen und auch Fragen. Also zum Ersten, ist Agathon der offizielle Nachname von Halo?
Ja, von Carl.
Oder hat
Carl
sie sich Agathon einfach ausgesucht? Ah, okay, gut. Okay, da war ich mir nämlich nicht ganz sicher.
Das ist, glaube ich, auch tatsächlich erst. Ja, du hast recht, ich glaube, wir erfahren es auch erst hier, dass die beiden auch verheiratet sind mittlerweile, ja.
Ja, da war ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der Fall war und ob das sein Familienname ist. Okay, also siehst du, Frage beantwortet, sehr gut. Also das war das Erste. Dann, also, dass er sich für sie entschieden hat, fand ich tatsächlich auch eine Überraschung. Also damit hatte ich nicht gerechnet und wir haben ja schon darüber letzte Woche gesprochen, dass ja offensichtlich Adama Senior und Sharon sich ja angenähert haben, dass er sie ja auch regelmäßig besucht und ich habe ja auch gesagt, dass ich eigentlich zweifle, dass sie so, so einen deutlichen Sinneswandel hatte, wie uns das präsentiert wird in der Folge.
Ja.
Ich habe dem Ganzen ja nicht so getraut, aber es sieht zumindest jetzt weiterhin so aus, als wäre das der Fall, also als hätte sie diesen Sinneswandel durchlaufen. Tatsächlich finde ich aber noch überraschender, nicht nur, dass er sie schickt, sondern dass er sie auch gleichzeitig dann in die offizielle Armee quasi aufnimmt, weil man kann auch jemanden schicken, ohne dass er in die Armee aufgenommen wird.
Ja.
Also das fand ich ein bisschen, das war so ein Schritt zu weit sozusagen, also man hätte mit den Leuten, die gegen diese Entscheidung sind, durchaus diskutieren können. Aber die Tatsache, dass sie dann noch in die Armee mit aufgenommen wurde, also wenn ich jetzt zum Beispiel Adama Senior nehme, und das ist ja sozusagen noch ein extra Blow, ja, also noch so ein extra Schwerthieb hintendrauf. So nach dem Motto, ja, Und ich weiß nicht, warum er das macht. Macht er das, um sie zu legitimieren? Um ihr eine Legitimität zu verleihen? Oder
das war meine Deutung der Dinge, ja, genau.
Und dann hast du ja auch eben diese Szene zwischen Sharon und Halo, wo er Hilo, ach ich und mein Halo. Hilo,
ist aber okay, so ein Standard, das ist ja alles sehr religiös geprägt. Ja.
Wenigstens bleibe ich konstant falsch.
Ich finde das gut, weil Halo liegt ja auch so nah. Ich meine, eine so religiös geprägte Serie, also spirituell geprägte, dann von einem Heiligenschein an Heiligenschein zu decken. Ich glaube, das wäre ein bisschen sehr dick aufgetragen
gewesen. Ja, stimmt. Aber Hilo sagt ja dann zu Sharon auch, dass diese Uniform ihm wahnsinnig wichtig ist und wofür, aber damit meint er ja eben, wofür diese Uniform auch steht und dass das ja im Grunde auch sein Lebensentwurf ist. Also er ist ja voll und ganz eben Teil dieser Armee und dieser Struktur und dieser Hierarchie und für alle und steht auch dahinter für all das, wofür das steht. Und dann sagt sie ja auch, ja, und mir ist sie auch wichtig. Also ich fand tatsächlich, das war nur eine ganz kleine, kurze Szene, aber die fand ich schon sehr schwerwiegend.
Ich fand die auch gut, beide. Und du hast, glaube ich, in beiden Punkten recht. Also was ganz Wichtiges und Relevantes. Zum einen haben wir diese Symbolik, die eben thematisiert wird in dem Gespräch zwischen Carl Agathon, also Hilo und Sharon. Und dann eben dieses Offizielle, dieses Militärische, das ist eben quasi den ganzen Prozess, den Vorgang legitimiert, den du eben auch gerade beschrieben hast. Ich glaube, das ist ganz wichtig für das militärische Personal. Und wir haben ja schon ein ums andere Mal darüber geredet, dass sie eben sich sehr verpflichtet fühlen ab dieser militärischen Hackordnung und der Regeln und eben nur nach denen spielen dürfen. Und ich glaube, es wäre für jemanden wie jetzt hier ein Admiral Adama völlig unvorstellbar, quasi eine Zivilistin, noch dazu eine zylonische Zivilistin, also die gerade mal so als Mensch durchgeht, zumindest nur optisch, nach New Caprica zu schicken. Mich überrascht tatsächlich nur ein bisschen, das hat mich alles nicht überrascht, mich überrascht, dass es so wenig Widerstand gibt, weil Lee ist ja der Einzige, der Widerworte äußert, so von wegen, also auf New Caprica, klar, da motzen auch Tai und andere rum, aber auf der Pegasus und Galactica ist nur Lee, der sagt so was, nee, gibt es nicht irgendwie bessere Lösungen, alle anderen scheinen damit komplett fein zu sein.
Naja gut, Lees Frau doch, aber ich meine, ich glaube, Lee wird halt hier benutzt für die Story an sich, als Repräsentation für diese ganze Gruppe von Leuten, die damit nicht so einverstanden sind.
Ich war dankbar nur in diesem Moment, als es diesen kleinen Konflikt gibt, in dieser Lagebesprechung, wo dann eben auch Hilo anwesend sind und Cat und die anderen, dass sich wieder irgendwie so ein blöder Fat-Shaming-Spruch kommt, so von wegen Shut your fat face oder sowas.
Dankeschön,
das Thema aber zum Glück durch.
Hier muss ich dich nochmal fragen, kannst du mir nochmal auseinandersetzen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diese Begründung von Adama Senior gegenüber seinem Sohn verstanden habe, weil die haben ja dann darüber diskutiert, also Lee sagt ja dann, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie kannst du denn eine Zylonin schicken? Sharon wird ja potenziell auch unterstellt, dass sie immer noch eine Verräterin ist, dass sie also gar nicht auf der Seite der Menschen ist. Und wenn man sie schickt, dass sie quasi gegen die Menschen verhandeln wird oder die Menschen verraten wird, ja? Und dann sagt er, aber ich meine von einem, jetzt mal, wenn wir es uns mal ganz neutral betrachten, wenn sie tatsächlich für die Seite der Menschen sich einsetzt, ist das ja eigentlich auf diplomatischer Ebene das Beste, was passieren kann. Weil du hast jemand der anderen, also du hast eine Zylonin, die tatsächlich sagt, okay Leute, jetzt macht mal bitte einen Halbschritt zurück und denkt mal drüber nach und setzt sich für die Menschen ein. Also und vielleicht sind auch Zylonen generell ihren eigenen Leuten, also einer anderen Zylonin gegenüber, eher gewillt, Dinge durchgehen zu lassen oder auch Zugeständnisse zu machen, als jetzt einem Menschen gegenüber. Deswegen
aber mehr
ist das
oder weniger
rein vom,
so formulierte das ja auch.
Genau, und deswegen ist das ja, also von einem heim diplomatischen Standpunkt aus gesehen, ist das natürlich ein Geniestreich. Ich weiß nicht so richtig, was ich von der Entscheidung halten soll, dass er tatsächlich Sharon einsetzt. Vor allen Dingen, bevor er sie ja dann schickt, sagt sie ja auch noch, dass sie irgendwie, ich krieg's gar nicht mehr richtig zusammen, aber so nach dem Motto, sie war überrascht davon, dass er ihr vertraut. Und er antwortet ja dann sinngemäß, ich vertraue dir nicht. Ja. Und ich dachte so, geil.
Aber das
also
ist
ich meine, hallo?
Ich finde, das ist ein toller Dialog, finde ich ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, ob dafür einfach das Drehbuch den Emmy verdient hätte. Aber ich finde, der Austausch, den mag ich sehr gern, weil er sehr kurz ist auf den Punkt und ohne irgendwelches Fett an den Knochen. So von wegen dieses, woher wissen Sie, dass Sie mir vertrauen können? Und dann sagt er eben, da war, das ist ja der Punkt. Ich weiß es nicht. Das bedeutet eben Vertrauen. Ich weiß es nicht. Das ist Vertrauen. Und es ist simpel. Es wirkt wie so eine Binsenweisheit, fast wie ein Kalenderspruch. Aber ich finde, wenn es getragen wird von zwei wirklich kompetenten Schauspielern, wie in dem Fall. Und ich meine, Galactica steht eben auch, finde ich, so Pathos immer ganz gut. Anders als anderes Serien, von denen ich immer auch denke, oh, haben wir es auch eine Nummer kleiner. Ich glaube, der Moment, der erträgt das und der verträgt das. Und mochte das.
Also deswegen,
gerne,
das fand ich schon ganz gut. Und wie gesagt, auch das war eine Entscheidung, die ich überraschend fand. Also manchmal kann man Dinge ja auch vorhersehen und so. Aber das dachte ich jetzt auch so, was? Sharon? Das war jetzt wirklich so.
Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass diese Handlungsstrang in Battlestar Galactica nicht so richtig sauber erzählt wurde, in dem Sinne, dass wir nicht so hundertprozentig wissen, was eigentlich so das mittelfristige Ziel ist, dieser Kontaktaufnahme mit der Widerstandsbewegung. Ich habe jetzt die Folge zweimal geguckt in Vorbereitung und ich saß nach jedem der beiden Male davor und dachte mir, Und was genau machen die
dann?
Naja,
also Unterstützung des Widerstandes, der genau dafür sorgen soll, dass die Zylonen sie in Ruhe lassen.
Genau. Es geht erstmal nur tatsächlich um die Kontaktaufnahme und dann ums weitere Pläne schmieden. Ich glaube nicht, dass es schon darum geht, weil die auch ganz, ganz wenige nur runterschicken. Es wird, glaube ich, sogar erwähnt, wie viele. Ich glaube, einen Raptor schicken die runter mit insgesamt 10 Leuten. Natürlich kann es sich darum gehen, jetzt schon irgendwie da die mit Waffen auszustatten und da quasi die Revolution zu planen, weil wie denn? Also mit den paar Manicus, die sie da runterschicken, wohl kaum. Es geht wirklich, glaube ich, erstmal darum, die Lage zu sondieren und dann zu gucken, was machen wir als nächstes. Aber soweit kommt es ja nicht, dann sind schon die zylonischen Toaster da und schießen alle nieder und wir sehen, wie schon einige da ins Gras beißen. Also.
Wir können ja die kurze Schleife machen zu Cavill und Ellen Tai. Also ich war überrascht, dass Ellen Tai immer noch Sex hat mit Cavill, weil ich dachte, das wäre eine Einmalgeschichte gewesen, um eben Tai aus dem Gefängnis rauszubekommen.
Ja.
Aber offensichtlich ist das eine, ich will jetzt nicht sagen mutual beneficial Beziehung, weil eigentlich ist es nur beneficial für Cavill.
Ja.
Aber also offensichtlich erpresst Cavill ja Ellen.
Ja.
Weiterhin mit dem Sex zu haben und droht dann halt, wenn sie nicht weiterhin mit dem Sex hat und ihm die entsprechenden Informationen gibt, dann tötet er Tai, also ihren Ehemann.
Ich hab's anders. Ja, okay.
Hast du anders?
Ich hab's anders begriffen tatsächlich. Er sagt ja auch an einer Stelle, wir hätten Tai so oder so freigelassen, auch wenn du nicht mit mir geschlafen hättest, denn er ist für uns in Freiheit.
Ja, das behauptet er und das mag ja auch, aber ich meinte, jetzt bedroht er sie doch. Er sagt doch, wenn sie ihm nicht die Informationen gibt, die er haben möchte über die Pläne der Widerstandsbewegung, dann wäre es auch gar kein Problem, quasi sich Tai zuzuwenden.
So. Ja, natürlich, klar.
Ja,
es ist,
ja, ja.
Diffus, aber es reichen ja so diffuse Drohungen, weil eben Cavill in dieser absoluten Machtposition ist. Und wir sehen ja alleine schon an ihrem geschundenen Blick und daran, wie sie aussieht, auch Ellen, dass sie offenbar auch schon Gewalt erdulden musste. Also abseits von den sexuellen Übergriffen eben wahrscheinlich auch schon mal das ein oder andere Mal irgendwie die eine Faust ins Gesicht bekommen.
Ich war mir nicht ganz sicher, ob das ein Schlag ins Gesicht gewesen ist oder ob sie einfach Herpes oder sowas hat.
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich habe ja auch gefragt, so, was wollte das Make-up uns damit sagen? Hat
ja,
er
war ein bisschen zweideutig, ja, ja.
Gab es da einfach ein bisschen unhygienische Aspekte hier beim Sex oder genau, hat sie einen Schlag ins Gesicht
bekommen?
Oder
halt die Lebensbedingungen an sich halt, natürlich.
Ja,
klar.
Natürlich.
Ja, aber offensichtlich, also ich hatte ja schon mal darüber gesprochen, dass ich es immer noch komisch finde, dass die Zylonen der Lust des Fleisches sich sozusagen erliegen.
Ja.
Aber ich habe ja auch schon gesagt, und das glaube ich, das sieht man hier auch deutlich, Cavill sieht das so als ein extra Bonus sozusagen. Also eigentlich geht es ihm darum, Ellen zu erpressen und wenn dabei noch ein bisschen Sex rauskommt, umso besser. So.
Ja.
Aber es ist natürlich alles sehr, dadurch, dass es so reduziert ist auf so eine sexuelle Geschichte, hat es natürlich alles ein super krasses Geschmäckle. Also das ist irgendwie, ich finde es irgendwie noch viel schlimmer, wenn sie sozusagen zu Sex mehr oder minder gezwungen wird. Zusätzlich zu der Erpressung, die sowieso schon stattfindet.
Mm-hmm.
Nichtsdestotrotz, Cavill ist ein Typ.
Ja.
Ich beende dann noch den Satz noch und dann kannst du. Cavill ist ein Typ, dem ich aber auch zutraue, dass er Dinge durchzieht. Also an Ellens Stelle hätte ich auch Angst, dass er mit seinen diffusen Drohungen, also diese diffuse Drohung wirkt, finde ich, bei Cavill viel gefährlicher, als wenn jetzt ein anderer Zylone das gemacht hätte.
Ja klar, er wirkt schon, als sei er in einer dominanten Rolle. Wir wissen jetzt nicht genau, wo er in der zylonischen Hackordnung steht, aber er wirkt schon wie eine dominante Persönlichkeit tatsächlich. Weil
er zieht die Dinge auch durch. Also wir bringen dann mal alle Menschen um, ist mir doch scheißegal.
Ja. Ich finde es schwierig, ehrlich gesagt, weil er so komplett anders ist als die anderen Zylonen, die so mehr oder weniger eine ähnliche Altersgruppe fallen, auch so nach unseren Maßstäben so normschön oder normattraktiv sind, muss ich ja sagen. Klar, einige Modelle wirken wie Menschen um die 30, die anderen wie Menschen um die 40, die haben unterschiedliche Hautfarben, aber Cavill ist so der einzige Typ, der eben so ein bisschen auch von der Statur ein bisschen kleiner, ein bisschen fragiler geraten ist, ein bisschen, ich möchte nicht sagen älterer Herr ist, aber so ein Mann Mitte 50, kleidet sich auch so ein bisschen schluffihafter mit seinem Indiana Jones für Arme Hut. Also es wirkt auch so ein bisschen, als hätte Dean Stockwell sich am Set seine eigene Garderobe ausgesucht, ehrlich gesagt, so von wegen, was ist am bequemsten zu tragen. Ich will auf keinen Fall so ein enges Kleidchen tragen wie Six. Muss er ja auch wahrscheinlich nicht. Er ist ein merkwürdiger Typ. Also sagen wir mal so, er ist von allen zylonischen Modellen der, dem ich am wenigsten zutrauen würde, dass er so stark auf Sex mit einem menschlichen Lebewesen wie jetzt hier Ellen Tai fixiert ist und das auch so genießt, weil ich gucke immer Dean Stockwell ins Gesicht und wenn er dann sagt so, oh ja, ich habe das wirklich genossen, was du da eben gemacht hast, den Swirl, den Twist, also ich dachte mir,
ja,
oh ey.
Oh, Krise gekriegt. Naja, aber was ich eigentlich, also ich glaube tatsächlich, ja, du hast recht, aber bei Cavill zum Beispiel, also die, ich verstehe das total, weil die Zylonen sind ja im Grunde, so würde ich das vermuten, von vornherein so angelegt, dass sie ihr Aussehen für die Rolle, die sie spielen sollen, dass das dazu passt oder in die Waagschale werfen kann. Also Six ist besonders sexy, weil sie soll verführen. Ja. Cavill ist besonders vertrauenserweckend als älterer, weiser Mann, weil er ist Pfarrer. Er soll also versuchen, über diese Schiene Vertrauen zu erwecken und die Leute quasi zu sich zu holen und vertrauensvoll und beratend und so weiter. Also deswegen, so kann ich mir halt, so würde ich mir das erklären, weil die halt dann so gebaut worden sind sozusagen, dass sie das erfüllen können, auch optisch, was sie in der Rolle machen sollen. Und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich logisch, aber das ist natürlich auch wieder ein Schönreden der Situation. Es stimmt schon. Was ich total cool finde, und ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich, weil eben Dean Stockwell einfach ein guter Schauspieler ist. Also immer wieder, wenn ich die zwei Cavills sehe, also den ehemaligen Pfarrer und den anderen Cavill, den wir ja dann...
Es gibt Dutzende, hunderte Cavills wahrscheinlich.
Ja, aber wir haben nur zwei bisher gesehen.
Ja, klar.
Und was ich aber total krass finde, ist, dass ich finde, dass man zwischen diesen beiden Charakteren auch so ein, dass man einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden sieht. Das finde ich so krass. Und irgendwie finde ich noch viel krasser, dass der Pfarrer Cavill, also der Ex-Pfarrer, der ist viel schlimmer als der andere Cavill. Also ich weiß auch nicht, vielleicht so, also vielleicht ist es so dieses Phänomen, wenn einem lang genug was verboten wird, dann lebt man es hinterher umso deutlicher aus oder so. Ich weiß nicht.
Ich möchte es nicht behaupten, du liegst da komplett falsch, aber ehrlich gesagt gibt uns die Serie keinen Anhaltspunkt dafür, dass das die beiden Cavills sind, die wir da gesehen haben an Bord der Galactica. Naja,
aber ich dachte,
im Widerstand.
Ich dachte, ich dachte, der jetzt hier so, also der mit Tai schläft, dachte ich, ist der Ex-Pfarrer.
Kann sein. Kann aber auch, ich meine, seitdem ist viel Zeit vergangen, kann auch ein völlig anderer Cavill sein. Also wir sehen ja tatsächlich, dass sie immer mehrere Exemplare von allen rumlaufen. Wir sehen in dieser Folge mindestens 3 Sixes rumlaufen. Wir wissen von einer, dass sie eben Caprica Six ist. Mhm. Die kriegt dann ein Loch im Kopf von dem PR-Heini, von dem Pressetypen. Ja. Aber ja, wir müssen davon ausgehen, dass einfach Dutzende Kopien überall rumlaufen. Und das eben, wenn zum Beispiel hier, wir kommen gleich zum dritten und letzten Handlungsstrang, wenn hier Gemma das Gespräch sucht mit einer Sharon, dass es eben irgendeine Sharon ist. Also und nicht, aber ich meine, vermutlich ist es die wiedergeborene Caprica Sharon, aber
also die Adama umgebracht hat?
Ja.
Genau, weil also die wirkte mir nämlich auch zu, also die hatte zu viel Wissen. Also deswegen, ich war auch kurz verwirrt, welche Sharon das ist.
Es wird nie thematisiert, ich glaube, weil es einfach ein storyseitig einfach ein eingebautes Defizit ist dieser Serie, dass sie eigentlich sagen müssen, wir müssen davon ausgehen, dass es von allen humanoiden Zylonen hunderte, tausende Kopien gibt, aber wir haben eben nicht das Budget, die alle immer da rumlaufen zu lassen. Deswegen ist natürlich unsere automatische Annahme, das sind immer so die 2-3 gleichen.
Ja, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Wir wissen ja auch nicht, wer welche Erinnerung irgendwie übernommen hat. Also das finde ich auch irgendwie verwirrend. Aber die Sharon, die wir dann hier sehen, mit der gesprochen wird auf dem Planeten, die hat offensichtlich ja Erinnerungen an die Leute von vom Schiff, beziehungsweise jetzt auf Caprica. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass es eigentlich die Sharon sein muss, die wir vom Schiff kennen.
Ja.
Weil sonst würde das keinen Sinn ergeben, inhaltlich, einfach so, wie sie auch reagiert. Vielleicht ist es auch so, das weiß ich nicht. Also man sollte meinen, dass ein Writers Room an sowas denkt. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man so in seiner eigenen Bubble gefangen ist und in seinem eigenen kleinen Horizont sozusagen, dass man dann einfach vergisst, dass man Dinge vielleicht auch erklären muss, weil es für einen so selbstverständlich ist. Natürlich ist es die Sharon vom Schiff. Wer soll es denn sonst sein?
Es ist eine
also, dass
für
das
mich,
gar nicht erst erklärt wird, weil es einfach klar ist, wer es sein muss.
Es ist eine für mich zu diesem Zeitpunkt der Serie ungelöste Frage tatsächlich, weil wir quasi immer so in einer Gesellschaft wie der Zylonischen, die offenbar darauf basiert, dass sie sehr, sehr paritätisch, dass es halt dieses Hive-Mind gibt quasi, dieses Prinzip, so von wegen alle teilen sich ein, nicht ein Bewusstsein, aber ein Gedächtnis.
Ja, aber das kann ja auch nicht stimmen, weil wir haben ja schon festgestellt bei Sharon, dass das eben nicht so ist.
Genau. Ich frage mich aber, und das ist ja auch vollkommen okay so, es ist ja auch total nachvollziehbar und das formuliert die Serie ja auch, das macht es ja auch nachvollziehbar, dass es da herausgehobene Persönlichkeiten gibt, dass es eben hier die Caprica Sharon gibt und die Galactica Sharon, die ihr Dame umgebracht hat und Caprica Six, die eben quasi so die Heldin unter den Zylonen ist, dass es so herausgehobene Modelle gibt, ist klar. Aber ich frage mich eben dennoch, die ungelöste Frage bleibt, was machen die ganzen anderen in der Zwischenzeit? Machen die dann einfach so Handlanger-Tätigkeiten, arbeiten die am Fließband? Was machen denn die ganzen Sharon-Modelle oder Buba-Modelle, denen Sharon da am Ende der ersten Staffel begegnet, bei ihrem kleinen Ausflug da an?
Aber die sind doch auch gar nicht alle auf Caprica, sondern
die sind auf Schiffen, alten Caprica. Die sind wahrscheinlich irgendwo in den anderen Kolonien, gibt ja noch weitere menschliche, ehemals menschliche Kolonien, also klar, die hängen da irgendwo rum, aber was machen die den ganzen Tag? Und gucken die dann irgendwie immer neidisch so auf die herausgehobene Sharon und sagen, boah, ey, die darf all die coolen Sachen machen und dort quasi hier die Menschen unterjochen auf New Caprica und ich muss hier, weiß ich nicht, in einem Sweatshop sitzen und Klamotten flicken oder so.
Ja, ich weiß auch nicht, es ist so ein bisschen komisch. Also offensichtlich gibt es auch eine Hierarchie unter den Kopien, wobei ja auch gesagt wurde, dass auch einige, also zum Beispiel bei Six wurde ja gesagt, dass die Six, die ja dann, also als sie noch als große Heldin galt, haben ja auch alle gesagt, dass sie quasi einen eigenen Namen hat, weil sie eben jetzt Caprica Six genannt wird und dass alle sie bewundern. Also offensichtlich führt dann diese Art von Hierarchie dann auch dazu, dass man sich ihr unterordnet. Ja.
Aber niemand ist unantastbar und keiner ist außer Gefahr, sehen wir auch hier. Ich meine, hier Aaron Doral, der Pressetyp, den wir als solchen kennengelernt haben an Bord der Galactica in der Miniserie, erschießt einfach mal so beiläufig quasi Caprica Six mit dem Hinweis, ja, die wird ja eh wieder geboren, die kommt bald zurück.
Und aber ganz ehrlich,
keinen scheint zu stören, es scheint niemanden zu stören.
Ist das nicht das geilste, im wahrsten Sinne des Wortes, Totschlagargument? Also ich meine, dann erschießt man einfach jemanden, weil man keinen Bock hat, mehr mit dem zu streiten oder zu diskutieren. Mhm. Das war ja auch schon im Parkhaus unten, als sie da verschüttet waren, war es ja genauso. So nach dem Motto, ach komm, dann erschießen wir sie einfach, dann müssen wir hier nicht mehr rumdiskutieren. Und offensichtlich ist das hier, also es scheint so ein Go-To zu sein. Und Tod ist für die ja sowieso kein Thema. Also
es ist ein Ärgernis, aber nimmt schon persönlich, das sagt ja zum Beispiel ja auch Diana, also hier Lucy Lawless sagt ja, hey, erinnerst du dich dran, du hast mich hier im Parkhaus da unter dem Geröll mit dem Stein totgeschlagen oder so. Also man nimmt sich schon gegenseitig einander übel.
Ja, aber sie sagt es ja nicht, also sie sagt es schon, weil sie es ihr persönlich übel nimmt, aber sie sagt es ja eigentlich, um nochmal zu betonen, dass ja damit Six eigentlich eines der heiligsten Gesetze gebrochen hat, die Zylonen hatten.
Ja.
Nämlich, ein Zylone soll keinen Zylonen töten. Das wird natürlich so explizit nicht gesagt, aber ich habe das so, ich habe schon wieder meine 17.000 Assoziationen. Ich musste gerade an Planet der Affen denken. Da gibt es auch diese Szene, wo ein Affen töten keine Affen. Mhm. Also Zylonen töten keine Zylonen, ja?
Ja.
Und und dass sie dadurch eben als allererste Zylonin überhaupt gegen diese eine grundsätzliche, wichtigste Regel überhaupt verstoßen hat. Mhm. Und natürlich habe ich dann wieder auch 30.000 christliche Assoziationen gehabt, weil damit mit der ersten Sünderin sozusagen ist das Böse eingezogen. Also es hat schon ein bisschen was von dem Sündenfall. Ja?
Wird das in der Serie wirklich so formuliert? Also ich meine, wir sehen ja in der ersten Staffel, wir springen weit zurück in der Serie, als es noch darum geht, quasi Hilo, also Carl Agathon, zu verführen, da auf Caprica, auf dem Verstrahlten, sehen wir ja, wie zweite Zylon, nämlich Six und ich glaube hier Sharon brutalisieren oder das Modell brutalisieren und sagen, hier, wir müssen so tun, als sei es so ganz übel zurechtgeschunden worden und damit irgendwie Hilo quasi einen Schutzinstinkt für dich entwickelt. Und damit scheinen sie auch kein Problem zu haben, also einfach übel Gewalt anzuwenden gegen die eigene Modelle oder gegen die eigene...
Ja, aber Gewalt ist kein Tod. Also und auch nur, wenn es für den Plan erforderlich ist. Also so hatte ich das jetzt.
Es ist okay, ja. Das ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob so formuliert wird, aber ich weiß natürlich, klar, da springen die ganzen Assoziationketten an zur Bibel, zum Neuen, wie Alten Testament, zu Animal Farm, was weiß ich.
Also ich hatte das Gefühl, das wurde so formuliert Lucy Lawless, wie heißt sie denn mit Charakternamen? Dana Beers wahrscheinlich.
Diana Beers, ja.
Diana, also Diana, sagt es doch, glaube ich, aber so, dass sie sagt, also, aber sie formuliert es jetzt hier in der Episode so, dass sie also quasi, sie sagt nicht explizit, ein Zylone soll keinen Zylon töten, aber sie sagt schon, dass das quasi eines der Hauptgesetze ist, dass eben man nicht gegen die eigene
richtig,
Art vorgeht.
Ja, ja.
Und genau, also das wird eigentlich schon so impliziert.
Was
naja,
ja recht, ja.
aber ja, naja.
Ich meine, sie haben es so eigentlich hinter sich gelassen. Das ist so ein bisschen wie, du sollst dich begehren, deines Nachbarn Vibe oder andere Sachen, sage ich mal so, die auf den Steintafeln beim Olden Mose standen, und man sagt, sagt mittlerweile, ja, aber hier, so weiß ich nicht, ist schon cool, irgendwie andere Götzen anzubeten, wie zum Beispiel Elon Musk oder so. Mhm. Also, nein, Quatsch, ich feig's jetzt blöd rum. Ich will aber nur sagen, ich bin mir nicht so sicher, wie streng die Zylonen, ja, die ja im Grunde die Bad Guys auch sind, die sind einfach super intrigant und das sind Menschen, die haben Genozid verübt und also die gesamte Menschheit fast ausgelöscht und ich weiß eben nicht, wie weit denen zu trauen ist und dieses ganze hochtrabende Geschwafel so von wegen, ja, du verletzt die Gesetze unserer Ethnie, unserer Rasse, ja, wie auch immer, unseres Volkes, sind so, ja, wirklich, come on, also sind die nicht eigentlich nur dazu da, um irgendwie andere klein zu halten und einen selber zu empowern, wie es meistens so ist, aber naja, gut. Aber nein, ja,
aber ich meine,
ich versuche gerade nur Gründe zu finden, warum ich das alles nicht so ernst nehme, dieses ganze Gelaber mit.
Sie begründen ja auch alles immer mit Religion. Also das ist natürlich die Frage, wie viel davon ist echter, in Anführungszeichen, echter Glaube und wie viel davon ist Legitimation der Taten. Ja. Naja, also aber ja, also vielleicht liest doch mal den dritten Story-Arc-Abschnitt vor und dann, wir sind ja quasi schon drin, aber dann reden wir noch ein bisschen mehr darüber.
Genau, kommen wir zum dritten Handlungsstrang. Nach dem tödlichen Attentat auf die Polizeirekruten durch Duck gehen die Zylonen härter gegen vermeintlich aufrührerische Menschen vor und inhaftieren diese. Trotz interner Konflikte in der Widerstandsbewegung setzt Ty seinen Plan, auch zivile Ziele durch Bombenattentate anzugreifen, fort. NCP-Cop, also New Caprica Police Cop Gemma, quält sein Gewissen und er versucht erfolglos, die Freilassung der ebenfalls inhaftierten Kelly Tyrell zu erwirken. Nach einem weiteren Attentat durch den Widerstand entscheiden die Zylonen, ein Exempel zu statuieren und über 200 vermeintlich aufrührerische Menschen hinzurichten. Wie die genau definieren, wer vermeintlich irgendwie zum Widerstand gehört, das glaube ich, müssen wir uns selber denken, aber die sammeln dann plötzlich einfach Leute ein, genau. Darunter auch Roslyn und Tom Zarek. Von den beiden können sie zumindest davon ausgehen, dass die nicht ganz koscher sind in ihren Augen. Mit Waffengewalt überzeugen sie Präsident Balter, einen entsprechenden Befehl zu unterzeichnen. Gemma redet Kelly kurz vor der Exekution der Gefangenen, rettet Kelly kurz vor der Exekution der Gefangenen. Sie rennt um ihr Leben, während hinter ihr Schüsse zu hören sind. So. Soweit. Sehr viel Futter in dem Handlungsstrang, viele in sich greifende Handlungsstränge, Figuren, die miteinander interagieren oder eben auch nicht. It's complicated. Sind da auch der Großteil deiner Fragen zu finden, die du mir stellen wolltest, oder war es das schon?
Ja und nein und wir vielleicht. Also, wir können ja mal, also ich habe vielleicht auch gar nicht so viele Fragen, aber grundsätzlich, also zum einen sehen wir hier jetzt den Widerstandskämpfern nochmal dabei zu und auch die Diskussion dreht sich grundsätzlich darum, hat man damit, dass man einen Selbstmordattentäter losgeschickt hat, eine Grenze überschritten, von der man nicht mehr zurück kann.
Ja.
Und da gibt es verschiedene Meinungen. Wir haben ja letztes Mal auch schon gesehen, Ty ist der Meinung, dass das eine adäquate Waffe ist und dass die Leute nicht so doppelmoralisch scheinheilig daherkommen sollen, weil also Soldaten in den vermeintlichen Tod zu schicken, schon immer ein Teil des Krieges war. Und ob man sie jetzt Selbstmordattentäter nennt oder ob man sie quasi so in den Kampf schickt und davon ausgeht, sie sterben, ist gehoppt wie gesprungen. So. Ja. Kann ich durchaus nachvollziehen, diese Attitüde. So. Dann haben wir natürlich aber auch
natürlich,
die Diskussion.
Ja, natürlich, es ist geprägt. Natürlich, man könnte sagen, das ist zynisch, aber es kommt ja irgendwo her, genau. Er ist ein Kriegsveteran und er sagt, okay, machen wir uns jetzt vor, ganz ehrlich, wenn wir damals da Piloten in den Kampf geschickt haben, wussten wir auch, dass 8 von 10 von denen nicht zurückkehren werden. Wir
Wobei das natürlich immer noch, also ich verstehe diese Argumentation, aber es ist natürlich keine saubere Argumentation, weil es ist immer noch ein Unterschied, wenn man jemanden in den Krieg schickt und geht davon aus, dass der stirbt, weil es Krieg ist, oder ob man jemanden explizit mit dem Auftrag irgendwo hinschickt, sich selber umzubringen, und den größtmöglichen Schaden dabei anzurichten.
Genau.
Also das ist ja schon nochmal ein Unterschied, aber naja, egal. Also das ist das. Das ist die eine Position. Dann haben wir natürlich die Position, die dann in dem Gespräch zwischen Balter und Roslyn ja auch dann deutlicher wird. Denn Roslyn ist ja verhaftet worden und sitzt da jetzt in ihrer Zelle, auch barfuß und so und ohne Brille und also schon so, Und dann hat er ja auch das Gespräch mit ihr und sagt, oh mein Gott, du kannst mir doch nicht erzählen, dass das was ist, also diese Selbstmordattentat, dass das eine Politik ist oder eine Vorgehensweise ist, die du unterstützt. Ja, also absolut nicht. Und dann kann sie, aber sie äußert sich ja dazu auch nicht. Sie sagt nur, wenn Menschen verzweifelt genug sind, dann werden auch verzweifelte Maßnahmen getroffen. Und das ist ja durchaus auch, stimmt, ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sie selber halt kein Freund von dieser Art von Vorgehensweise ist und deshalb ja Balter auch nicht antwortet, weil sonst müsste sie zugeben, dass sie seiner Meinung ist und das will sie nicht.
ja. Ich weiß nicht, wo Rosalind, ich überlege gerade, ich sollte es eigentlich wissen mit hundertprozentiger Gewissheit, wo Rosalind da einfach steht, auf wessen Seite am Ende des Tages, weil wir sie, glaube ich, auch...
Sie hatte eigentlich keine Anknüpfung an die Widerstandsbewegung, zumindest nicht an diesen Teil. Also das ist so ein bisschen, es ist so lustig, sie gibt sich immer so das Image als, ich bin aus allem raus, ich mache nur noch meinen Job als Lehrerin, sonst mache ich nichts mehr. Und in Wirklichkeit, glaube ich, zieht die da aber trotzdem im Hintergrund alle möglichen Fäden und hat aber auch Kontakte überall hin. Also nur weil sie nicht aktiv Teil der Widerstandsbewegung selbst ist, heißt das nicht, dass sie die vielleicht nicht trotzdem unterstützt.
Ja? Natürlich redet die mit Ty, sie kriegt ja sogar dann, sie scheuert ihm ja sogar eine.
Ja, aber erst hinterher, also nicht vor, wir gehen ja jetzt vorher.
Ach so, nee, vor dieser Bolter-Szene nicht, die ist ja auch relativ am Anfang dieser Episode, genau, wo er reinkommt und dann gibt es
hinterher gibt's eben, dann, genau, ja. wird uns, da hast du recht, da wird uns, also hinterher wird uns dann klar, als sie die Szene mit Ty hat, wo sie ihm halt ohrfeigt, da wird uns klar, dass sie also offensichtlich eindeutig diese Vorgehensweise nicht unterstützt.
Also ich bin mir bei ganz vielen der Beteiligten nicht so sicher, aus welchen Motiven heraus sie handeln, wenn ich das mir so angucke. Ich glaube, das ist alles geprägt von einer tiefen Unsicherheit, tiefen Verunsicherung und einfach Hilflosigkeit. Die rudern wirklich mit den Armen. Ich nehme es nicht mal Ty so hundertprozentig, aber ich meine Ty noch am ehesten, weil ich glaube, der ist einfach so ein richtiger Hardliner, der ist ein Zyniker, der ist eben auch jemand, der für die Drecksarbeit zuständig ist. Der ist einfach so die richtige passende rechte Hand für Admiral Adama, weil er immer derjenige ist, der eben die Dreckssachen macht, die Adama selber nicht anfassen würde. Ja, oder jetzt halt auch für
den Chief, genau.
Ja, oder für den, ja. Und Rosalind, ich weiß gar nicht, ob ich so sicher bin, ob sie selber weiß, wo sie genau steht, weil ich glaube, sie immer in diesem andauernden Gewissenskonflikt steckt, so von wegen, was tue ich als nächstes? Sie im Grunde weiß, sie muss bestimmte harte Maßnahmen ergreifen, es dann aber eben doch nicht tut, an anderer Stelle fast eine überzogene Härte zeigt. Ich bin mir nicht so sicher. Also, weil es wird ja auch, die äußern ja oft auch gar nicht, was sie wirklich denken. Gerade, also das, ich finde, dieses Gespräch zwischen Bolter und ihr ist ja exemplarisch dafür. Da werden im Grunde nur Lügen einander gegenüber ausgetauscht. So von wegen, ja, sie sind nur hier, weil die zur Not überprüfen mal. Das sind einfach nur reine Sicherheitsmaßnahmen, warum wir sie mal kurz in eine Zelle gesteckt.
Keiner wird gefoltert.
Niemand
wird
gefoltert. Ich habe davon noch nie gehört. Wovon reden sie überhaupt? Ach so, ja gut, dann reden wir nicht weiter drüber. Das ist, ich finde es wirklich hier schwer, aktuell so die Gemengelage, der emotionale da genau zu sondieren, weil ich nicht genau weiß, wer wo steht. Ich glaube, Rosalind meint schon einige Sachen so, wie sie sie sagt, wenn sie zum Beispiel zu Zarek da am Ende sagt, oder Zarek auch zu ihr sagt, ich wünsche, sie wäre mit der Wahlmanipulation davon gekommen. Ich glaube, das meinen beide auch schon so. Aber der ganze Rest...
Ich auch.
Ja.
Ja, aber nur, weil er jetzt halt die Konsequenz daraus sieht, was es bedeutet, Bolter als Präsident zu haben.
Genau.
Nämlich jemanden, der in die Tasche der Zylonen reinarbeitet und zu feige ist, sich gegen die Zylon zu stellen.
Genau,
aber
was Zarek dabei eben
ja
nicht sagt, ist, ich hab verdammt nochmal einen Fehler gemacht, ja.
Ja, aber ich gehe davon aus, er hat eigentlich gedacht, dass er Bolter kontrollieren kann und da hat er dann festgestellt, nee, das geht eben nicht. Tatsächlich ist es so, ich glaube, also das ist für mich auch eine Stärke von dieser Story, dass wir eben nicht genau zuordnen können, wer was wie aus welcher Situation heraus macht oder wie da die Gefühlslage ist, weil ich glaube, wie du sagst, die Personen vielleicht selber auch teilweise gar nicht wissen, welche Gefühlslage sie haben. Bei Rosalind ist es so, das habe ich ja auch schon öfter mal gesagt und das sehen wir auch immer wieder über die Staffeln jetzt verteilt, dass wir, das sagt aber auch Ty, das ist aber genau das, was er formuliert, ist auch das, was ich denke oder was mein Eindruck war, dass er sagt, bei ihnen weiß ich nie so richtig, wo ich dran bin. Ja. Manchmal haben sie so tränenrührig und irgendwie, ach, der arme Mann, die arme Frau und dann haben sie wieder, und dann sind sie wieder eiskalt und super hart. Mhm. Also das ist zum Beispiel ja die Sache, sie ist super hart, was zum Beispiel Zylonen angeht und schmeißt die immer aus der Luftschleuse. What the fuck? Gleichzeitig aber hat sie auch diese andere Seite, wo sie dann sagt, lass uns doch da ein bisschen Rücksicht nehmen und so. Ja, so. Also das sind so diese zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, weißt du so. Das habe ich bei ihr halt ganz oft in der Vermutung. Und was ich aber tatsächlich auch bei den anderen so sehe, außer du hast so Hardliner wie Ty oder jetzt auch Chief, ich finde, der Chief entwickelt sich auch sehr, sehr deutlich zu einem Fanatiker hin.
Ja, also ja, ich finde es so besonders auffällig nach dem Gespräch da mit Gator, wo die beiden noch absolut. So quasi Verbündete sind. Und nach dem Gespräch sagt er dann, ach, wenn das ja alles vorbei ist, ist hier Felix Gator als Erster dran. Wir werden die Schlinge enger ziehen um seinen Hals.
Und ich denke mir, wow. Richtig, und wir persönlich werden ihn lynchen. Also es ist ja Lynchmord im Grunde, genau. Also diese Art, wie er das formuliert und so, also das ist so ein ganz abgrundtiefer Hass, der da in ihm irgendwie ruht. Und der da irgendwie auch, ja, naja. Aber genau, also das ist so dieses absolut Fanatische, dieses, und so kann man natürlich auch sehen, das ist natürlich auch absichtlich hier so gezeigt, wie jemand zu einem Fanatiker wird. Also wie das Schritt für Schritt passiert. Mhm. Weil eigentlich war der Chief ja eigentlich immer jemand ganz am Anfang, wenn wir uns noch daran erinnern, wie er mit Sharon Schluss gemacht hat, wie herzgebrochen der war und wie soft der immer wirkte und so. Und jetzt plötzlich ist der hier so ein Oberhardliner, der dann sagt, wir lynchen sie persönlich, weißt du so. Also das ist schon eine krasse Entwicklung auch.
Aber wir haben bei Aaron Douglas, dem Schauspieler, aber auch schon darüber gesprochen, dass er eigentlich immer härter gespielt hat, als es seinen Look hergab. Wir immer so gesagt haben, okay, der ist irgendwie auch so eine rein optisch eher so ein Teddy-Typ.
So und ein Weicher,
Und dann trotzdem immer so ein bisschen wieder den Harten spielen muss. Also ich glaube, der ist schon härter als das, was wir für ihn halten.
Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich bei den anderen eben den Eindruck habe, bis auf, wie gesagt, diese ein, zwei Charaktere, wo man das jetzt weiß, dass die Hardliner sind, dass die eben auch froh sind, und das ist ja auch eine Dynamik, die man oft in so Situationen schon gesehen hat, auch historisch, dass die froh sind, wenn es jemand gibt, der einfach die Entscheidung für sie übernimmt, weil sie eben selber diese Entscheidung dann nicht treffen müssen. Also die versuchen dann auch, also man ist dann eher bereit, abzunicken oder zu ignorieren, wenn andere die Entscheidungen treffen, und die anderen, TM, sind dann eben die Widerstandsbewegung, ja, oder eben Bolter. Und Bolter hätte gern jemand, der für ihn die Entscheidung treffen würde, aber hat es nicht. Und bei ihm habe ich das Gefühl, der hat so eine Sand-in-den-Kopf-Steck-Politik. Also der sagt immer, ja, ich konnte nicht anders und so weiter. Und ich meine, ja, in dem Moment konnte er wahrscheinlich wirklich nicht anders, weil sich gegen die Zylonen aufzulehnen und deren Pläne hätte bedeutet, dass er wahrscheinlich getötet worden wäre, nachdem ja auch eben Six einfach in den Kopf geschossen wurde. Also offensichtlich so nach dem Motto, wenn die Zylonen noch nicht mal Skrupel haben, ihre eigenen Leute umzubringen, warum sollten sie dann Skrupel haben, mich umzubringen? Ja, ich bin ja nur ein Mensch für die in deren Augen.
Ich glaube, wenn wir Bolter, klar, ich meine, er hat jetzt auch schon eine zwei Staffel andauernde Geschichte, und wir wissen eben, dass er auch super manipulativ und intrigant ist auf seine eigene sehr charmante Art und Weise. Aber wenn wir jetzt hier Bolter in diesem Zweiteil und vor allem in dieser Folge nur sehen würden im Beisein der humanoiden Zylonen, wie er da eine Knarre an den Kopf kriegt und Caprica Six erschossen wird, und ihm wird ja auch angedroht von wegen, hier, das können wir auch mit dir machen, bloß du wirst nicht wiedergeboren. Ich meine, würde ich auch sagen, okay, er ist auch mittlerweile einfach in einer absoluten Opferrolle und hat sich komplett in die Scheiße geritten. Aber dann sehe ich ihn eben im Dialog mit Roslyn, und er ist immer noch super smooth und gelackt darin, wirklich sehr routiniert auch zu lügen und zu sagen, ich folge nur meinem Gewissen. Roslyn, warum tun sie das nicht? Und ich denke mir, ja, genau, geil, ja, niemand wird gefoltert, um Gottes Willen. Nein.
Und ich habe darauf gewartet, dass Roslyn zu ihm sowas sagt wie, ja, und ihr Gewissen sagt, sie sollen die und die Leute töten, aber sie hat dann irgendwie sie hat sich da auf die Diskussion mit ihm gar nicht eingelassen. Mir juckte es in den Fingern. Ich hätte gedacht, ich brauche da jetzt einen Widerstand, und da kam kein Widerstand. Aber wahrscheinlich hat sie eben auch gesehen, es ist sinnlos, in dem Moment mit ihm zu diskutieren, weil er ist definitiv in der Höhe, in der besseren Position auch einfach.
Auch das ist natürlich wieder die geschichtliche Parallele. Ich meine, klar, da kannst du irgendwie auf Guantanamo Bay und Abu Ghraib und was ich gucken, aber du kannst natürlich auch weiter zurück in die Zeit des Nationalsozialismus und so Konzentrationslager blicken und einfach auf die Diskussion im Nachgang da und sagen, okay, ja klar, es gibt immer da Deutsche, selbst wahrscheinlich beinharte Nazis, die da rausgingen und sagten, was, da wurden Juden systematisch hingerichtet, irgendwie Genozid betrieben, da wussten wir nichts von. Also kannst du ja immer argumentieren. Bloß er ist eben hier der Präsident der fucking New Caprica-Kolonie hier. Also er kann sich da wirklich nicht rausreden. Er muss das eben wissen, und er kann sich nicht damit rausreden. So von wegen, ich hatte ja eigentlich nur Bock, hier rumzuvögeln und wollte meine Ruhe haben da an Bord dieses Schiffes da, Colonial One.
Ich habe halt auch kein Mitleid mit ihm, weil ich meine, ja, jetzt ist er in einer Position, die für ihn, also jetzt kann er nicht mehr entscheiden.
Ja.
Du sagst es selber, er hat sich quasi selber in die Bredouille geritten, und genau deswegen habe ich auch kein Mitleid mit ihm, weil er hat natürlich auch für sich Privilegien rausgezogen aus der Situation, und dass er jetzt aber feststellt, ah, okay, Moment, ich kann die Leute doch nicht so manipulieren, wie ich gedacht habe, dass ich sie manipulieren könnte. Mhm. Ja. Na gut, das ist halt jetzt ein böses Erwachen. Aber das geschieht ihm dann auch recht, weil er ist jetzt ein Opfer, aber er ist ein Opfer, der sich sein Bett sozusagen selber gemacht hat. Und deswegen habe ich da auch keine
Was noch deutlicher ist, und deswegen vielleicht auch gar nicht nur verkehrt, dass wir diese Episodenbesprechung jetzt quasi auf zwei Folgen gesplittet haben, ungleich eben zur amerikanischen Erstausstrahlung, ist, dass man hier nochmal deutlicher, sehr viel deutlicher merkt als in der ersten Folge, wo man noch hätte argumentieren können, ja klar, strenges Militärregime hier der Militärherrschaft der Zylonen, aber im Grunde geht es den Menschen im weitesten Sinne gut, dass hier eben auch wirklich eine gnadenlose, gewalttätige Willkürherrschaft einfach herrscht, dass Leute eben willkürlich festgenommen werden, mit denen umgegangen wird, mit Vieh oder noch schlechter. Es gibt Ausgangssperren, es gibt streng rationiertes Essen. Also hier ist nochmal alles sehr, sehr viel brutaler, unmenschlicher im eigentlichen Sinne des Wortes, die ganze gesellschaftliche Struktur und eben dominiert auch nochmal so von diesem scheinheiligen Gedanken seitens der Zylonen. Ja, eigentlich haben wir immer noch so eine quasi, ich möchte nicht sagen Demokratie, aber wir leben hier im friedvollen Verbund mit den Menschen, so oder so ähnlich ist die Formulierung. Das beinhaltet dann zum Beispiel auch, dass der menschliche Präsident eben noch sein Heinz Willi darunter setzen muss, wenn es eben heißt, wir exekutieren jetzt andere Menschen. Also dieses, und das macht es doch mal irgendwie zehnfach ekelhafter als alles, was wir in der Debütfolge dieser Staffel gesehen haben, dass eben noch diese Scheinheiligkeit dazukommt, so von wegen, ja, ist alles furchtbar für die Menschen, aber wir tun dann auch noch so, als hätte das alles noch so, als stünde Recht und Ordnung dahinter quasi.
Ja, und ich meine, es ist klar, also mir fällt jetzt gerade der richtige Begriff nicht ein, aber Bolter ist natürlich nur ein Sockpuppet? Was heißt, ich kann kein Deutsch mehr. Nicht Strohmann ist das falsche Wort. Also er ist auf jeden Fall sozusagen der Kopf, der vorgeschoben wird. So nach dem Motto, ja, das haben die ja selber entschieden, aber in Wirklichkeit im Hintergrund ziehen halt die Zylonen die Fäden und erpressen ihn. Und ja,
ein also williger Vollstrecker, halt. Mir fehlt auch gerade genau das Wort, was du suchst. Ja,
fällt
genau.
Uns bestimmt ein, wenn die Aufnahme vorbei ist, wie
natürlich,
immer.
Natürlich.
Ja, aber nichtsdestotrotz, also das ist natürlich, und das sind aber alles Dynamiken, die sind ja nicht neu. Also die kennt man ja historisch, die kennen wir auch aus unserer eigenen Geschichte. Und die, finde ich, sind hier aber sehr gut dargestellt. Also das muss ich ehrlich sagen, das ist echt auch ein sehr gut ein Plus für mich an der Story, dass da einfach ganz vieles auch sehr gut nachvollziehbar beschrieben wird, beziehungsweise einiges auch gut ableitbar ist. Also, dass man halt zwischen den Zeilen gut lesen kann. Ja, das ist quasi Bolter, der hat da jetzt halt Pech gehabt. So, Roslyn und und dann aber, also die Tatsache, dass die Zylonen haben ja jetzt quasi beschlossen, einen Gegenschlag gegen die Menschen als Bestrafungsmaßnahme durchzuführen für dieses Selbstmordattentat. So nach dem Motto, okay, wenn ihr hart auf hart setzen wollt, dann setzen wir auch hart auf hart.
Ja.
Ich meine, sie machen jetzt nicht die Lösung, die Cavill als erster vorgeschlagen hat, nach dem Motto, lass uns die doch auf 1000 reduzieren, dann haben wir sie auch besser im Griff und so. Ich meine, das wäre wirklich eine krasse Lösung gewesen. Nee, wir bringen stattdessen nur, in Anführungszeichen, 200 Leute um. Und natürlich 200 Leute, die als Verräter gelten oder als Widerstandskämpfer oder wie auch immer. Was ich hier auch noch ganz schön fand, oder was heißt schön, aber interessant fand eben, war diese kurze Diskussion zwischen Cavill und, war das Cavill? Ich weiß gar nicht mehr, aber zwischen der Polizei und doch Polizei und Cavill, wo ja der Polizist
ist der Einzige, den wir namentlich kennen.
Ja, genau. Und wo er ja sagt, das sind Leute, die ich kenne, also ich kann die doch jetzt nicht verhaften. Und auch die Diskussion, also, und das sind ja Zivilisten, also sie greifen ja den Marktplatz an.
Wer greift den Marktplatz an? Die NCPs, diese Cops?
Nee, es war doch die Diskussion vorher, ob der Marktplatz angegriffen werden
soll.
Ja,
natürlich, okay, das wird anscheinend aufgegeben oder wir sehen es zumindest nicht.
Genau.
Es wird dieses Umspannwerk.
Die wurden ja dann aus ihrem Heim rausgerissen, genau. Aber also auf gut Deutsch, das mögen Widerstandskämpfer sein teilweise, die da auf der Liste stehen, aber es sind bestimmt auch einige Zivilisten dabei.
Okay. Auch das wieder so ein Fass, was ich glaube, wenn wir es aufmachen, schwer zu schließen sein wird. Da könnte man natürlich auch über die Verhältnismäßigkeit solcher Aktionen diskutieren. Ich glaube, ehrlich gesagt, den Entscheidungen, die auf beiden Seiten oder auf allen drei Seiten, auf den Seiten der Vernunft, auf der Seite der Widerstandsbewegung, aber eben auch auf der Seite derer, die sich willig fügen, der Menschlein oder eben auf der zylonischen Seite getroffen werden, die sind alle nicht irgendwo rational, weil in welcher Verhältnismäßigkeit steht das? Die nennen ja auch die Opferzahlen, ich glaube so rund ein Dutzend oder 13 Zylonen sind es, die dann am Ende ums Leben kommen bei diesem Bombenattentat und folgt daraus, wir exekutieren über 200 Menschen. Selbst wenn man da nach dem biblischen Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn handelt, ist es natürlich unverhältnismäßig, wobei ich solche Diskussionen eigentlich gar nicht führen möchte, weil alles ist unverhältnismäßig. Ich würde niemals ein menschliches Leben opfern wollen für irgendwas.
Du kannst es nicht aufwiegen, das ist schon richtig.
Ja.
Aber rein vom zylonischen Standpunkt aus gesehen, ist es doch eigentlich eine sehr effektive Maßnahme, weil
ja, die natürlich. Und Kevin hat ja auch gesagt, er wird ja die Menschheit reduzieren auf 1000 Leute, mit ja, genau, die Wahrscheinlichkeit, werden leichter zu handeln.
Weiterhin aufrührerig unterwegs sind, ist natürlich gering, weil, und selbst wenn sie weiterhin aufrührerig unterwegs sind, meines Erachtens auch stachelt das ja die Problematik eigentlich erst noch an,
ja.
Sind sie dann aber einfach 200 Leute weniger. Also ich meine, rein zahlentechnisch ist das auf jeden Fall ein Gewinn für die Zylonen, so oder so.
Das ist so komplett furchtbar.
Und dann wird es natürlich nochmal, und dann braucht man natürlich auch ein Gesicht für diese 200 Leute, und dann wird es natürlich Kelly vorgesetzt, wo ich mir auch so denke, okay. Und dann natürlich, oh, mein Baby. Und es ist besonders schlimm, wenn man eine Mutter, die ein Baby hat, gefangen nimmt. Also das war mir so ein bisschen, ja, sorry, aber so habe ich das empfunden.
Ja, ich möchte diesen Kniff jetzt, was so die Dramaturgie betrifft, verteidigen, weil wir haben ja zumindest, wenn man diese Webisodes gesehen hat, eben auch gesehen, dass sie persönlich miteinander befreundet sind, alle. Also Gemma und Doug und Tyrell und Kelly und wie sie alle heißen, die hängen eben auch alle zusammen ab. Die sind eben alle befreundet. Ich glaube, Gemma war auch vorher in Chief Tyrells Crew, also der war vorher in seinem Team quasi, in diesem Mechaniker-Team. Und ich glaube schon einfach, dass es okay ist zu sagen, okay, ist das eine, wenn die habt so große, sage ich mal, Führungspersönlichkeiten wie Tom Zarek oder Laura Rosalyn festnehmen, aber hier, das hier ist doch meine beste Freundin, das kann doch echt nicht sein. Und naja, also ich finde das okay. Wäre sie jetzt irgendwie so eine random Type und hätte überhaupt keine persönliche Beziehung zu Gemma, okay, aber so,
ah, okay.
Ich frage mich, wieso ist er da, wieso ist er überhaupt da, wieso macht er das überhaupt mit?
Moment, wer? Ach, du meinst der Polizist?
Gemma,
der
dieser Typ, der eben übergelaufen ist vom Widerstand zu der New Caprica Police, auch weil ich finde, seine Rolle ist für mich nicht wirklich glaubwürdig, weil ja von ihm auch, das ist ja eine Geheimpolizei, ne? Mhm. Wie die Stasi. Keiner weiß, wer dabei ist. Das heißt aber, der führt ein komplettes Doppelleben und nachts führt er da irgendwelche Raids durch, also stürmt Zelte und inhaftiert Leute mit so einer Sturmmaske auf dem Gesicht, auf dem Kopf. Mhm. Und tagsüber führt er dann normales Leben und tut so, als wäre nichts gewesen. Also das ist ja auch eine psychologische Belastung, die halte ich für kaum zumutbar oder überhaupt umsetzbar für, ich sag mal, im weitesten Sinne normalen Menschen. Deswegen, also mir ist seine Rolle überhaupt nicht ganz klar. Aber dieser Aspekt von wegen hier, das ist meine Freundin, ich will nicht, dass der Schlimmes widerfährt, das fand ich zum Beispiel okay.
Ich fand auch total lustig, ehrlich gesagt. Es sollte nicht lustig wirken, aber in dem Moment war ich doch amüsiert, als er ja dann diese Maske drüber zog und Kevin dann irgendwann meinte, das fand ich auch so geil. Ihr müsst euch bald nicht mehr maskieren. Die Leute werden euch für Helden halten. Und ich dachte so, what the fuck? Natürlich, also ich meine, selbst ich durchschaue diese Lüge, was ja dann auch Gemma gemacht hat, weil er ja dann murmelte, aber nicht das für das, was wir gleich machen werden. Mhm. Ich fand es so lustig, dass sie diese Masken drüber ziehen, weil du willst mir doch nicht erzählen, dass die Leute, die sind da gerade mal 30.000, ja. Also du willst mir doch nicht erzählen, dass sie die Leute nicht trotzdem erkennen, obwohl sie Masken über dem Kopf haben. Also das war so ein bisschen lächerlich.
Ja, ja, das war,
okay. Naja,
nichtsdestotrotz. Aber der Look an sich, ich finde, von denen, wir haben ja gerade vor ein paar Wochen über The Pit geredet und da gab es eben auch diese Eis-Episode und wir sehen eben, wie die da rumlaufen, auch mit der Sturmmaske und diesen schusssicheren Westen. Fast ein identischer Look hier wie die New Caprica Police hier in diesen Folgen. Das wirkt schon echt authentisch bedrohlich. Also ich gucke mir die an und denke mir, ach du Scheiße, also das ist wirklich, denen möchtest du nicht begegnen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Alleine, dass du halt einfach maskiert in dieser Art und Weise bist, das ist richtig.
Mm.
Ich war mir nicht so ganz sicher, am Ende, der Typ, der Kelly gehen lässt, ist das auch Gemma?
Ja.
Oder, okay, ich war mir nicht ganz sicher, ob das Gemma war. Okay, gut, also das war auch eine
das
Frage.
Das ist zweifellos, ja.
Okay. Ja, und dann denke ich mir aber auch nur so, der ist lustig. Er lässt Kelly gehen, aber die anderen 199, die werden dann einfach erschossen oder was? Also
ich habe in der Inhaltsangabe gelesen, das war glaube ich auf der fandom.com-Seite in der Galactica-Wiki, dass die menschlichen, diese NCPs, ich möchte immer sagen NPCs, weil es sich eben so eingebürgert hat, die NCPs, die New Caprica Police, erst am Ort der Exekution merken, dass die hingerichtet werden sollen.
Entschuldigung,
Gemma,
bitte. Aber ja, das, also dann werden die ja wirklich sehr dumm.
Genau, ich habe es mir zweimal angesehen und nichts weist darauf hin, dass das so ist. Ich habe das aber eben trotzdem in der Inhaltsangabe gelesen und dachte, ach ja, wirklich, okay, vielleicht war das dann wirklich so eine Hauruck-Entscheidung, so von wegen, oh shit, hier, da eskaliert gerade alles, ich muss dafür sorgen, dass sie entkommen kann, weil es eben auch so merkwürdig ungeplant wirkt. Aber ich glaube, natürlich, die haben das, die haben damit gerechnet. Ich sehe auch diese zylonischen Centurions, da kommen die Toaster und die gehen dann einfach ganz geordnet dann alle da weg, die menschlichen Cops. Also von daher, natürlich
Die rennen da schon so, also die springen da so raus, so nach dem Motto, oh mein Gott, wir müssen hier raus, bevor sie schießen. Und so, das fand ich auch ganz lustig. Und
aber dauert es hat alles ewig, seine Ordnung. Es wirkt nicht wie so, oh shit, was passiert hier denn gerade? Also es wirkt
ja,
alles
ja,
so,
das als wüssten wir es. Ja. Ich habe noch ein paar Details. Also zum einen, das eine Detail, was ich auch sehr amüsant fand, war, als er dann Zarek und Roslin sich da unterhalten und quasi darauf warten und gucken, was passiert halt jetzt, und dann kommen ja die Zylonen. Und ja, die stehen natürlich so super eng gedrängt beieinander, dass du wahrscheinlich gar nicht groß deine Position hättest verändern können. Mhm. Aber ich finde es schon sehr bezeichnend, dass Zarek sich hinter Roslin quasi zurückzieht und er nimmt dann so zwar ihre Schulter und man hat das Gefühl, er möchte sie zur Seite drücken, aber de facto versteckt er sich hinter ihr. Und dann dachte ich so, okay, auch irgendwie geil. Ja, nach dem Motto, sie wird auf jeden Fall als erstes erschossen. So, das war das eine, wo ich ein bisschen schmunzeln musste.
Das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, witzig.
Ja, also ich meine, man kann hier natürlich argumentieren, dass die so eng zusammenstehen, dass er selbst, wenn er gewollt hätte, sich gar nicht vor sie stellen hätte können, ja. Aber am Ende ist es wirklich so, dass er halt so hinter ihr so halb verdeckt steht und so tut, als würde er sie beschützen wollen, aber eigentlich sich hinter ihr versteckt. Also das fand ich ganz witzig. Und das zweite, auch sehr bezeichnend für die Charakter übrigens, und das zweite, wo ich rüber drehen wollte, war, dass als Sherman ja dann landet auf dem Planeten und dann Kontakt mit der Widerstandsbewegung aufnimmt, scheint sie, also da begrüßt sie Sam wie den alten Freunden. Da war ich ein bisschen verwirrt. Woher kennen die sich? Also haben die heimlich, als die auf dem Schiff war, Kontakt gehabt? Also war ihr Kontakt zur Widerstandsbewegung Sam? Oder warum kennen die sich? Weil eigentlich kennen die sich nicht.
Ja, aber die Bekanntschaft ist ja nur eine einseitige. Er macht eben Witz darauf, dass er sagt so, oh komisch,
aber
ich glaube, ich
sie. Kennen die sich?
Die kennen sich gar nicht. Er kennt sie, weil sie eben eine Nummer 8 ist und die eben auf dem Planeten rumlungert. Und,
aber so wie sie reagiert hat, hatte ich das Gefühl, sie kennt ihn auch. Also das klang, so wie die sich begrüßt haben, dachte ich erst, die haben irgendeine Historie, von der wir nichts wissen. So nach dem Motto, oh, hat Sharon vielleicht irgendwann mal diesen komischen Sport gespielt, dass sie sich da vielleicht begegnet sind oder so.
Das
war ganz komisch. Und dann,
dachte ich
kurz, aber vielleicht hat Sharon ja quasi heimlich die ganze Zeit mit der Widerstandsbewegung, also vom Schiff aus, kommuniziert und ihr Ansprechpartner war halt Sam, dass die sich halt nur übers Radio oder so kennen, weißt du?
Okay.
Aber auch das wird natürlich nicht gesagt. Wenn das der Fall war, also selbst wenn sie sich daher kennen sollten, weil sie umarmen sich ja auch. Also ich meine, das impliziert schon mehr Familiarität als nur, wenn man sich halt mal so als erstes Mal begegnet.
Ja, ich glaube, das war off-camera tatsächlich.
Habe ich mir das eingebildet? Nein, das war in der Folge drin.
Ja, nee, ich meine, dass sie sich kennen.
Ach so,
tatsächlich.
Ja. Und da möchte ich aber wissen, woher die sich kennen. Also ob das, weil selbst wenn das nur eine Kommunikation per Funk, also nicht, weißt du, also Funk gewesen wäre, selbst dafür ist mir das zu intim. Mhm. Also ich bin da irgendwie ganz verwirrt, woher die sich kennen. Also da hätte ich gerne eine kurze Aufklärung gehabt.
Ich habe das nicht in Frage gestellt. Die umarmen sich eben, weil sie quasi den Landetrupp da anführt und deswegen einfach aus so einer reinen, ach, da seid ihr ja. Ich habe keine persönliche Verbundenheit zwischen den beiden gespürt, aber klar, sie sagt lange nicht.
Ich habe es deutlich intimer gesehen.
Nee, sie sagt lange nicht gesehen und er antwortet sowas wie, ach komisch, ich sehe dich jeden Tag oder ich habe das Gefühl, ich sehe dich jeden Tag, was er natürlich
Echt?
Auch
hat
tut.
Gesagt?
Oder?
Das weiß ich gerade gar nicht.
Und ich glaube,
okay, das war ja dann sogar
ein
guter Witz, den habe ich überhört.
Ich dachte ehrlich gesagt, das sei einfach so ein spielerischer Austausch gewesen und die Umarmung, die ja auch ein bisschen entrückt ist, also die wirklich super herzlich, lässt nicht darauf schließen, dass ich die beiden sehr gut kenne.
Ich sehe schon, ich muss mir nochmal explizit ein paar Szenen dieser Folgen nochmal deutlich angucken, weil ich hatte das ganz anders empfunden.
Nee, ich finde,
so,
vielleicht
verwirrt,
hast du ja auch recht. Ich habe es einfach nicht so kritisch beachtet.
Und war dann wirklich verwirrt, woher die sich irgendwie kennen könnten. Und dann habe ich nämlich noch überlegt, wenn die sich wirklich kennen und oder wenn das implizieren soll, dass sie vielleicht kommuniziert haben vom Schiff aus runter und dass er da die Ansprechperson war oder was auch immer, würde das ja auch nochmal Sharons Charakter in ein ganz anderes Licht rücken, weil die ganze Zeit haben wir ja gedacht, sie ist eine Verräterin. Mhm. Wenn sich aber herausstellen sollte, dass sie quasi heimlich schon die ganze Zeit mit der Widerstandsbewegung kommuniziert hat, dann würde ich ihr ihren Wandel vielleicht doch noch eher abnehmen. Ich meine, im Moment traue ich dem Ganzen noch nicht, aber ja, deswegen, das war noch sowas, wo ich ein bisschen verwirrt war, aber das kann sein, dass ich das einfach falsch, also, dass ich da einen falschen Eindruck bekommen habe.
Ich wollte noch hier zum Ende unseres Gesprächs zwei Shoutouts loslassen für wirklich gut geschriebene Szenen, die auch gut gespielt sind. Ich finde, ehrlich gesagt, so den finalen Austausch zwischen Lee, also dabei Junior und Senior ganz cool, in dem eben auch Lee nochmal seinen Standpunkt veräußerlichen darf und eben auch sagen kann, das Risiko ist einfach zu groß und er hat eben große Sorge, dass uns das alles so quasi, dass es die Menschheit quasi so weit dezimiert, dass sie am Ende einfach nicht aufhört zu existieren. Also er sagt dann sowas wie, ich paraphrasiere, wenn die letzten Menschen auch noch sterben, dann endet die Menschheit einfach und das wäre dann deine Entscheidung, weil du einfach eine strategisch unkluge Wahl getroffen hast und Sharon darunter geschickt hast, die uns ins Unglück führt und so weiter und so fort. Das fand ich cool, so einfach diesen Satz nochmal zu hören, so die Menschheit ist eh fast nicht mehr da und wir können nicht riskieren, auch nur noch eine weitere Person zu verlieren, womit er ja auch technisch recht hat, ganz nüchtern betrachtet, muss man mal sagen, also sollte vorsichtig sein. Und es war einfach, finde ich auch grandios gespielt, was hier James Callis macht als Giles Balter, der da unter Druck gesetzt wird, diesen Erlass zu unterschreiben. Ich finde alles in der Szene richtig gut. Ich finde sein Schauspiel gut. Ich finde die Argumentation der Zulon schlüssig. Ich finde auch seine Entscheidung nachvollziehbar. Ich heiße die nicht gut, aber das macht für mich alles dramaturgisch sehr viel Sinn. Und es war auch, muss ich sagen, was die visuellen Effekte betrifft, einfach auch dieser One-Take, diese Kamerafahrt um diesen Beratungstisch, wo man dann eben auch die verschiedenen Kopien sieht der Zulon. Sehr, sehr cool gelöst, dass sie auch alle miteinander interagieren.
Ja, das
und ich hatte schon das Gefühl, man muss ja mal bedenken, die Serie ist 20 Jahre alt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie in verschiedenen Räumen, dass es verschiedene Takes sind, die man so digital da ineinander schneidet. Das sah schon sehr, sehr cool aus tatsächlich.
Stimmt, das fand ich auch. Das fand ich auch optisch super gelöst. Ich habe hier noch, was ich noch ganz interessant finde, und hier weiß ich nicht, ob ich da auch überinterpretiere, aber das mache ich ja öfter mal. Aber was mir noch aufgefallen ist, ist, als ja dann die Abstimmung stattfindet, als die Zylonen da ja in dem
Colonial One
sind, in der Colonial One und dann mit Balter ja quasi erpressen, dann wird ja der Plan vorgeschlagen, den sie haben von Kelvil, glaube ich, und dann wird ja gefragt, ich finde lustig, dass sie dann auch abstimmen, ja, also so nach dem Motto, wir tun mal so, als hätten wir eine Demokratie, aber ich glaube, wenn Kelvil was sagt, dann ist das quasi Gesetz. Auf jeden Fall stimmen sie ja dann ab und dann sagen die ja, also dann gehen die ja von Zylone zu Zylone und dann sagt der jeweilige Zylone nicht, ich bin dafür, sondern er sagt immer, wir sind dafür.
Ja.
Und dann geht sie zum nächsten und er sagt, wir sind auch dafür. Und ich habe mich immer gefragt, wer ist denn wir? Also beziehungsweise haben die kein singuläres Ich? Sehen die sich dann als Teil eines geteilten Bewusstseins? Dann hätte man aber auch nicht alle einzeln fragen müssen. Also diese Formulierung mit wir sind dafür, die fand ich auffällig.
Ja, wir, die Nummer 2, die Nummer 3, die Nummer 5.
Genau, okay, also so, ach, die Modelle, okay, gut, das war ja gut, okay. Okay, da habe ich also überinterpretiert, gut, dann habe ich überinterpretiert, ich habe gedacht, da steckt vielleicht noch irgendwas Spezifisches dahinter, aber okay. Also das
aber
war
das ist doch allein durch die Inszenierung auf den Punkt gebracht, dass sie immer natürlich für ihre ganze Kopie, sage ich mal, für ihr Modell quasi argumentieren. Wir haben ja zum Beispiel 2 Aaron Dorals da sitzen, wir haben 3 Sixes da sitzen und natürlich sagen die, und deswegen sagen ja auch 2 der Six-Kopien, wir sind auch dafür, und die Capricorn Six sagt, naja, einige von uns.
Also
da gibt es nochmal Dissens innerhalb der Modellklasse, aber die anderen Modelle sind sich alle einig.
Ja, also ich hoffe, wie gesagt, jetzt es wird langsam unübersichtlich, aber okay, noch kriegen wir es irgendwie hin. Und dann frage ich mich, ob Kelly vielleicht
taucht übrigens nochmal auf an der Stelle, sei erwähnt, weil die haben wir bisher auch nicht gesehen.
Nachdem die Six erschossen wurde, die taucht Hetzix auf, genau. Interessant.
In ihrem klassischen roten Kleid-Look.
Genau. Ich frage mich, ob Kelly erschossen wird am Ende. Ich vermute eher nicht, aber das ist natürlich die große Frage. Wir hören ja dann noch Schüsse losgehen, was uns ja weismachen soll, dass dann eben die 299, Entschuldigung, die da stehen.
Über 200 sagen sie, es sind nicht genau 200.
Werden. Genau. Ich persönlich vermute ja, dass diese Erschießungsrunde zum Großteil nicht stattfinden wird. Also es werden vielleicht ein paar erschossen, weil wir müssen ja ein paar Opfer haben. Aber ich glaube, die meisten, so wie Roslyn und Zarek und so, werden gerettet durch einen Angriff der Widerstandsbewegung, die Zylonen angreift. Das wäre meine Vermutung jetzt. Und also wir werden sehen, wie das dann losgeht mit oder weitergeht mit Exodus. Aber ich muss dir sagen, ich stelle es immer wieder fest, wenn wir dann so eine Folge kleinteilig besprechen, finde ich sie meistens hinterher viel besser, als ich sie beim ersten Mal gucken fand. Also ich habe ja gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich das Gefühl hatte, hier kommt irgendwie keine richtige Storyline zum Ende. Aber eigentlich war es schon eine sehr geile Folge.
Ja, wir haben eine Menge Payoff, ehrlich gesagt. Klar, genau, wir enden zwar mit einem Cliffhanger, aber es passiert eben auch eine ganze Menge. Ich meine, Sharon ist mit ihrem Rescue-Truppe da unten auf New Caprica. Wir haben diese ganze Inhaftierungsrunde und diesen Erlass, den Bolter unterzeichnet.
Und auch Kara und so. Also wir haben schon auch Dinge, die jetzt in Bewegung gekommen sind. Mhm. Ja, also deswegen, ja, also es war wirklich eine gute Folge. Kannst du nichts sagen.
Ich wollte kurz ergänzen, ich mag den Look tatsächlich von, ist sehr oberflächlich, aber von Colonel Ty. Ich finde dieser Look ohne Auge und mit Bart, das steht ihm irgendwie verdammt gut, im Schauspieler Michael Hogan. Er wirkt ab wie eine völlig andere Figur. Ist er nicht. Ich meine, er ist schon so charaktertreu, möchte ich sagen. Er ist nicht komplett anders gezeigt in den ersten beiden Staffeln. Aber jetzt veräußerlicht auch nochmal so sein Look, das, was sowieso immer schon eben drinsteckte, nämlich wirklich so ein hartgesottener Hund, total der Zyniker und so. We are all evil men in the Garden of Eden und so. Ich dachte, ja, okay, das passt jetzt auch so richtig zu solchen markigen Sprüchen. Also.
Tatsächlich, ich weiß, dass das natürlich nicht Absicht ist, aber durch diese Augenklappe habe ich halt immer so Piraten vor Augen.
Ja.
Und mir ist schon klar, dass das, also in dem Moment macht das für mich immer so ein bisschen amüsant. Das soll es nicht sein, das soll mehr so sein, aber ich habe dann immer so gleich zieht er sein Schwert so. Mhm. Also es ist so ein bisschen, ja. Aber ja, Tai, muss ich dir ganz ehrlich sagen, gefällt mir wirklich auch sehr gut. Also auch der Schauspieler macht das super. Ich meine, ja, man kann jetzt hier vielleicht böse diskutieren und sagen, es ist immer nur so eine, also one note, also immer nur so eine Stimmung, die da gespielt wird, nämlich immer der böse, grumpy Soldat und so. Aber ich finde trotzdem, dass er das sehr gut macht.
Ja. Kleiner Kritikpunkt noch zum Ende. So gut ich das schauspielerisch und inszenatorisch fand, auch die Musik von Bear McCreary war wieder so gut. Dieses Aufeinandertreffen von Sharon und Kelly da in der Zelle, das führt eben nirgendwo hin. Ich finde gut, weil es eben der Schauspielerin hier, die Kelly spielt, Nikki Klein heißt sie, glaube ich, einfach mal einen guten Moment gibt und die hat eben wenig Gelegenheiten, auch mal so richtig schön zu emoten. Aber es führt eben nirgendwo hin. Es ist halt nur so quasi der Fallout der vorherigen Begegnung zwischen Gemma und Sharon, der eben sagt, kannst du irgendwas tun, damit Kelly hier rauskommt? Ja, ich guck mal. Dann geht sie rein, dann darf eben Kelly nochmal unterstreichen, dass sie nichts von Sharon hält und sie auch ohne Probleme nochmal erschießen würde, wenn sie die Gelegenheit hätte. Und dann, muss Sharon eben sagen, sorry, ich konnte nichts tun. Und das ist, ich finde im Moment, wie gesagt, gut gespielt, gut inszeniert, gut orchestriert, aber er ist auch komplett ohne Konsequenz. Deswegen.
Ja, es ist natürlich doch, wir haben ein paar Figuren, die halt eindeutig einer Seite zuzuordnen sind, und dann haben wir aber auch wieder Figuren, die halt absichtlich dann immer so auch Szenen bekommen, wie jetzt eben die Sharon, die erste Sharon quasi, die ja da jetzt auf diese Szene hatte, wo man immer nicht so richtig weiß, wo liegen die Loyalitäten. Und das ist ja grundsätzlich eigentlich gut für die Serie.
Ja.
Ja, und dann gucken wir weiter. Also ich meine, wenn wir verwirrt sind, was meinst du, wie verwirrt die Schauspieler waren?
Nächste Woche dann Exodus Teil 1, die erste reguläre 45-minütige Folge dieser Staffel, aber eigentlich auf dem Papier die dritte. It's complicated, so oder so. Unterstützt uns bis dahin gern unter patreon.com/Bahnhofskino. Unterstützt dieses Format, alle anderen Bahnhofskino-Spin-Offs und hört ein bisschen in deine Formate gerne rein. Was sind denn diese, liebe Britt-Marie?
Ja, irgendwie ganz anders als das, was wir hier machen. Also Hot Pink mit Celebrity News. Morgen nehmen wir, also ist wieder Podcast-Zeit und echte Zeit, morgen nehmen wir unsere Extra-Folge Hot Pink zum ESC auf, die dann aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon draußen sein müsste.
Okay,
so.
Das ist ja schön.
Genau.
Bis dann, schreibt uns für Fragen, Feedback, Kritik und Wünsche, kann ja auch mal sein, äußert einen Wunsch an galaktikapodcast@gmail.com und hinterlasst uns gerne ein paar Sternchen bei Spotify, bei Apple Podcasts und sonst wo man uns bewerten kann. Podcast Addict habe ich mir auch sagen lassen, da geht das auch. Also es gibt diverse Plattformen und Apps, wo man das kann. Und bis dann danke ich dir und freue mich aufs Wiederhören.
Bis nächste Woche.
Bye. Tschüss. Bye.